Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Rave, Rausch und ramponierte Hunde. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nummer 183 an der Zahl. Und natürlich sind wir wieder in voller Mannstärke hier vorhanden. Ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen André Hecker.
Moin.
Und Mr. Mikrofon auf 100%, Tino Hahn.
Hallo. Ja, wenn es mir niemand sagt, ich dachte, euch gefällt das so.
Ja, wir haben heute eine technische Offenbarung erfahren vor der Aufnahme.
Ja, und ich dachte einfach all die Jahre, Tino redet sehr laut.
Ja, genau, wir dachten immer, Tino schreit und deswegen ist er auch immer wütend und deswegen ist auch der Foltermeister eigentlich immer da, nicht nur wenn wir den Quiz folgen. Wir haben herausgefunden, ja. Tinos Mikro stand auf 1000% und
ja. Und ich schreie trotzdem immer und bin wütend, aber jetzt kommt nur noch 60% der Lautstärke davon an.
Ja. Du bist quasi der Hulk. Hulk, du bist immer wütend.
Hahn-Hulk.
Ja, wir wollen heute mal wieder über drei Filme philosophieren, die wahrscheinlich kaum ansonsten irgendwo großartig besprochen werden.
Also, dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja.
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wo diese drei Filme groß vorkommen werden sonst. Also ich gut, über Dreaming Dogs habe ich glaube ich schon gesprochen, aber ja, ich denke mal nicht, dass das ein großes Interesse erzeugt, was wir heute hier zusammen getrommelt haben. Und deswegen muss es umso mehr hier bei uns quasi vorhanden sein. Ja, aber vorher haben wir noch eine kleine Ankündigung zu machen. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal so ein bisschen vorsichtig angeteased. Und jetzt gibt es endlich spruchreife Informationen. Und dafür übergebe ich das Wort, weil ich es nicht so ganz peile. Ich muss es ehrlich einfach zugeben. Ich steige da nicht mehr so ganz durch. Und ich glaube, was so die einzelnen kleinen technischen Details angeht, mit denen ihr da quasi aktiv werden könntet, das kann euch alles André besser erklären als ich.
Vielen Dank. Ja, wir haben letzte Woche schon geteasert, es sind noch einige Leute gleich in die DMs geslidet und überall wollten wissen, was ist da los, was passiert.
Echt, ja?
Live-Tour, Merchandise, Weltherrschaft, eigenes Kino, was ist da los? Fast, sage ich mal, fast. Ist ähnlich cool. Die anderen Sachen kommen noch, schieben wir auf, aber erstmal was anderes. Ja, nee, es kamen immer wieder schwere Fragen auf in den letzten Monaten und hatten wir eh auf dem Schirm die ganze Zeit, haben sich so richtig zeitig hinbekommen oder vor allem am Konzept lange gefeilt jetzt erstmal. Wir sind jetzt auf der Crowdfunding-Plattform Steady vertreten. Und wenn ihr im Monat ein paar Euronen überhaupt für uns, dann könnt ihr uns da jetzt mit kleinen Geldbeträgen unterstützen, wenn ihr das mögt, was wir hier inzwischen seit einigen Jahren jetzt machen. Und dafür bekommt ihr natürlich auch was zurück, denn es gibt drei Pakete, die ihr euch da wählen könnt, die jeweils andere Inhalte bieten, je nachdem, was ihr geben möchtet und könnt natürlich. Und die drei Pakete sind einmal gerne geschehen. Nein, das ist kein Schreibfehler. Und jetzt haben vielleicht auch alle, die jahrelang nicht kapiert haben, unser Name soll auch den Wortwitz verstanden endlich. da könnt ihr einsteigen mit 5 € im Monat und dann bekommt vorab Zugriff auf unsere Episoden. Das heißt, sobald wir die aufnehmen, zum Beispiel jetzt heute, es ist hier Sonntag, jetzt der 20. Juli, die Episode kommt am 22., dann würdet ihr die einfach nachher, wenn ich die geschnitten habe, schon heute da bekommen. Ja, ihr seid früher dran als andere, könnt ihr schon exklusiv hören. Die Episoden sind 100% werbefrei, das heißt, wir haben ja immer Werbepartner, also ihr kriegt ja am Anfang der Episoden, am Ende immer so Werbung reingespielt, das ist so unsere automatisch gesteuerte Werbung über einen Werbepartner, einfach für so ein paar, ja, ein bisschen Taschengeld, sage ich mal, mehr kommt da auch nicht rum, ganz so, das sind im Monat vielleicht so ganz transparent gesagt 30-40 € oder so, das sind nur ein paar Peanuts einfach für die Betriebskosten bei uns. Genau, das fällt raus, das hört ihr alles nicht, auch wenn wir jetzt irgendwie mal einen Werbepartner an Festen haben und hier irgendwie einen Werbeblock in der Folge haben, auch der wird dann nicht stattfinden. Also die Episoden, die ihr da hört, sind komplett frei von Werbung. Und ihr könnt am Programm ein bisschen mitgestalten und wir machen da Filmvotings, wenn wir was wir so besprechen sollen. Und da könnt ihr dann aktiv auch so ein bisschen teilhaben und mal sagen, auf was ihr so Bock hättet oder wenn wir mal Klassiker ausgraben sollen nochmal, sowas. Genau, da seid ihr dabei. Beim Paket gerne geschehen. Das mittlere Paket ist dann natürlich, ihr seid unsere Genre-Mäuse und zur Genre-Maus werdet ihr mit 10 Euro im Monat. Da bekommt ihr eigentlich so das Grundpaket. Da habt ihr natürlich alles dabei, was das letzte Paket auch hat, ne? Also das habt ihr alles mit drin. Darüber hinaus bekommt ihr einmal im Monat von uns einen exklusiven Audio-Flick. Wir gucken für euch irgendeinen Film, bequatschen den zusammen. Und ihr hört dann das Spektakel danach. Zudem könnt ihr da auch mit Filmvotings mitbestimmen. Also ihr könnt gerne dann da mit uns zusammen voten, was wir für euch glotzen sollen. Das wird, glaube ich, ganz spaßig. Zudem, wir haben ja auch einen Discord-Server, wo wir uns immer austauschen. Da sind ja schon viele von euch, was ja immer zu regen Diskussionen führt, wo ihr uns immer die ganzen, für Tino die ganzen Quiz-Ideen ja auch reinhaut und so weiter. Da auf diesem Discord bekommen alle ab der Stufe, beziehungsweise ja, ab der Stufe einen exklusiven Channel, der nur für euch ist, ein Supporter-Kanal, wo wir eben auch Filmvotings machen können, wo wir uns austauschen können im kleineren Rahmen, ein kleiner Inner Circle quasi, und wo in Zukunft vielleicht auch noch weitere Programmpunkte stattfinden können. Den da bekommt ihr Zugriff und generell in dieser Kategorie werden auch in Zukunft, wenn wir mal Sachen ausprobieren, so Programm-Beta-Tests, wenn Tino Hahn seinen Christopher Nölen auspackt irgendwann mal. Sowas findet da alles statt und darauf werdet ihr automatisch Zugriff haben für alle Schandtaten, die in Zukunft so noch passieren werden. Und wir werden euch natürlich auch in den Shownotes unserer Podcast-Folgen dankend erwähnen und ihr werdet da geführt als Genre-Maus-Supporter. Ja, und wenn ihr wirklich wirklich euer Herzblut uns verloren habt und wenn ihr euch natürlich entsprechend, wenn ihr sagt, okay, das ist mir wert, euer Podcast ist mir das Heiligste auf der Welt, dann habt ihr noch eine Kategorie, wenn ihr wirklich Big Spender seid, sein könnt und wollt, dann gibt's noch das Paket Royal mit Trüffelkäse. Der Name geht an Daniel. Ich habe nur das Trüffel noch reingeworfen. Und für 15 Euro im Monat habt ihr da alles, was es vorher auch gibt. Und on top bekommt ihr einmal im Jahr von uns eine kleine Überraschung per Post. Ein kleines Goodie, ein kleines Paketchen, ein Dankeschön. Nur für euch exklusiv. Das wechselt jedes Jahr auch. Da überlegen wir uns immer was Schönes für euch. So wahrscheinlich zum Jahresende, vielleicht so als kleines Weihnachtsgeschenk. Bekommt ihr was von uns. Und wir werden euch auf jeden Fall auch in den Podcasts dankend erwähnen. Ihr bekommt hier quasi so ein Dankesreel für euch. Und alles andere ist natürlich auch drin. Und ja, das sind die drei Pakete erstmal. In Zukunft, wie gesagt, werden wir damit arbeiten. Wir müssen erstmal natürlich auch schauen, wie habt ihr Bock? Habt ihr Interesse? Habt ihr die Möglichkeit, uns zu unterstützen? Dann können wir in Zukunft sicher, je nachdem, wie das funktioniert und was da auch bei rumkommt, denn wir müssen natürlich sagen, wir alle drei, Genre-Geschehen ist Herzblut, aber Genre-Geschehen ist auch natürlich Teil unseres Jobs irgendwo. Und wir müssen einfach schauen, wenn ihr uns da sehr entgegenkommt, können wir einfach auch mehr machen. Und so werden wir uns in Zukunft da einfach gegenseitig einfach transparent einspielen. Und dann ist auf jeden Fall auch nicht ausgeschlossen, dass da noch einige Ideen und Formate in Zukunft noch dazu stattfinden können.
Wie zum Beispiel eine Watchparty.
Wie zum Beispiel eine Watchparty. Das müssen wir alles mal schauen. Da gibt's auch viele Möglichkeiten. Aber ja, dann erstmal anfangen und dann schauen wir mal, wie ihr Bock habt und dann gucken wir, was wir alles realisieren können. So, und jetzt natürlich auch mal die URL nennen, unter der ihr das Ganze findet. Das Ganze, wir haben es schön für euch umgeleitet. Danke an Tino, der sich durch die technischen IT-Hürden von unserem Webhoster gewühlt hat. Das Ganze findet ihr unter support.genre-geschehen.de. Ja, support.genre-geschehen.de. Link ist auch in den Shownotes. Da kommt ihr auf die Seite, auf Steady. Ihr müsst euch einmal anmelden und dann habt ihr da die Wahl. Checkt bitte auch mal. Es gibt quasi zwei Mitgliedschaften. Da gibt's so einen Haken für monatlich und jährlich. Wenn ihr gleich ein Jahresabo abschließt, ja, das klingt schon wieder so, ne, nach großer Verpflichtung. Aber wenn ihr sagt, ey, ich höre euch eh, ihr seid mein Top-Podcast, ich mach das auf jeden Fall, ihr spart dann auch nochmal Geld, weil wenn man jährlich abschließt, dann gibt's 10% auf die Preise. Also checkt das auf jeden Fall, ob das für euch interessant ist.
Ja. Außer auf Tierenau. dann habt das auch schon hinter euch, wenn ihr das jetzt macht.
Es gibt auf alles 10%, außer auf Kinonahrung. Genau, also checkt das auf jeden Fall, dass ihr es nicht versäumt, da eventuell ein bisschen zu sparen. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Start seid, wenn ihr uns unterstützt natürlich. Danke jetzt schon raus an alle. Und ja, wir freuen uns drauf. Habt ihr noch was hinzuzufügen?
Nee, nur vielen Dank für die sehr ausführliche Darstellung und natürlich auch die Arbeit, die du im Vorfeld da reingesteckt hast. Und jetzt haben wir der Dinge, die da kommen. Und vielleicht auch nochmal anmerken, wenn ihr euch entscheiden müsst, ob ihr euch für 1 Milliarde Euro irgendeine komische Limited Media Book Edition von irgendeinem Film kauft, den ihr schon 7-mal im Regal habt oder uns unterstützt, kauft euch halt zum 8. Mal den Film. Also wirklich nur, wenn ihr es irgendwie entbehren könnt und wollt.
Und dann auch nochmal eben, dann schließe ich mich dem Dank an, den André schon geäußert hat, weil ohne euch hätten wir gar nicht die Idee gehabt, so. Also für uns, wir kamen eigentlich erst durch doch mehrere Nachrichten von euch auf den Gedanken, das vielleicht zu machen, weil immer wieder gefragt worden ist, habt ihr das, könnt ihr das, wie können wir euch unterstützen, wo ist Merch oder sonst irgendwas? Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes und nettes Zeichen eigentlich, dass Leute sich schon so aktiv darum bemühen, irgendwie jemanden unterstützen zu wollen, weil sie halt eben den Content so mögen. Dafür auch nochmal von mir, von meiner Seite danke.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr lieb. Und es gab auch Fragen natürlich zu Patreon. Warum machen wir kein Patreon? Oder wer kennt auch Steady nicht? Steady ist quasi das deutsche Patreon. Genau deswegen machen wir das da, weil es ist ein deutscher Anbieter. Wir haben guten Kontakt zu dem. Die sitzen in Berlin. Und das ist einfach halt alles hier Inland, wird abgerechnet besser, weil Patreon ist halt US, da ist wieder mit Steuern und so weiter auch. Das ist irgendwie, ja, also es macht einfach, es ist irgendwie mit Steady einfacher und es ist eigentlich das Gleiche, nur auf einer deutschen Plattform. Deswegen Steady. Und genau, und wer sich fragt jetzt, wie kann ich dann irgendwie da, wenn da Episoden kommen, Exklusivgeschichten und so weiter, das ist alles ganz easy, da gibt's auch ein Tutorial für bei Steady, das findet man auch direkt auf unserer Seite, dann könnt ihr lesen im Text. Wer eh Spotify nutzt, da gibt's dann quasi, wenn sobald ihr Supporter seid, gibt es in unserem normalen Spotify-Feed einen Button, wo ihr sagen könnt, ich bin jetzt quasi Steady-Mitglied, weil wir verknüpfen das dann quasi und dann könnt ihr einfach ganz normal wie vorher auch bei Spotify weiterhören, aber die Bonus-Sachen kommen da einfach mit in den Feed rein. Die seht ihr dann, könnt ihr einfach ganz normal hören. Ihr müsst also nicht extra was anderes abonnieren, irgendwie einen anderen Feed oder ein anderes Tool. Ihr könnt es einfach da weiterhören. Auch für sonstige Podcatcher, wenn ihr es nicht Spotify nutzt, sondern so freie Tools, gibt es einen eigenen RSS-Feed, also einen eigenen Podcast-Feed, nur für euch. Der ist personalisiert dann in eurem Steady-Account und über den könnt ihr überall in jeder Podcast-App dann die Sondersachen hören und das dann auch darüber abonnieren. Genau. Also das ist auch alles sehr convenient und einfach und wenn ihr da Hilfe dann auch braucht, stehen wir natürlich da auch immer zur Verfügung. Ja, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein in eigener Sache.
Ja. Ja. Mir gefällt aber ganz gut, wie du die Qualität von Steady damit unterstreichen willst, mit dem Hinweis, dass die in Berlin sitzen, während sonst Berlin immer nur genutzt wird, wenn man den Leuten verdeutlichen will, wie sich wohl die Hölle anfühlt.
Nein, das ist nur, wenn es um dich geht. Nein, ja, okay. Nein, ich wollte damit nur sagen, dass es halt lokaler Anbieter ist und wie gesagt, Patreon ist ja US, deswegen, wir nutzen lieber den heimischen Service. Ja.
Und zwischen der Hölle hier und der Hölle hinter dem Atlantik, ja, da wähle ich doch lieber die Hölle hier. Ist halt einfach näher dran.
Ja. Das ist eine Hölle, die näher dran ist, die wählbarere Hölle ist.
Ja, was? Also, wenn schon alles scheiße ist, dann muss die Distanz doch ja auch nicht noch ein
Dann nehme ich lieber die Hölle von der Tür.
Sein. Ja. Ja. Ach nö, lass uns mal lieber noch 9 Stunden fliegen, bevor wir in die Hölle kommen.
Dann schaffst du noch 3 Filme.
Ja, okay. Ist ein guter Punkt. Ja. Ist ein guter Punkt.
Na eben.
Stimmt.
Ja. Nochmal die aktuellen Marvel-Filme so gucken, wie sie intendiert sind auf so einem Flugzeugmonitor im Vordersitz.
Ja, das werde ich. Ich bin gespannt. Werde ich am Dienstag feststellen beim neuen Fantastic Four.
Ja.
So, aber ja, 3 Filme, oder?
Ja.
Ist so ein gutes Stichwort jetzt, um
absolut
um so 3 Filme zu
sehen. Da wir auch 3 Filme, wo es hilft, wenn man die fühlt, haben, wird, glaube ich, auch die Folge. Jetzt wage ich es mal zu prognostizieren. Die Folge wird wahrscheinlich recht kurz ausfallen, weil es geht wahrscheinlich viel um Fühlen und wenig um Handlung.
Ja,
könnte ja, man. Ja, es wird eher eine Erfahrung als eine Folge.
Ja, deswegen, wir vipen rein.
Genau. Und streuen dann direkt nochmal durch Moskau. Denn unser erster Film nennt sich Dreaming Dogs und stammt abermals von den beiden, ja, Regisseurinnen und Regisseur Levin Peter und Elsa Kremser. Vielleicht erinnern sich ein paar Menschen unter euch, dass wir schon mal über einen Film namens Space Dogs gesprochen haben. Der war eben
Folge 24.
Wunderbar. Der war ebenfalls von den beiden Menschen hier und handelte von streunenden Hunden in Moskau und gleichzeitig aber auch von dem russischen Raumfahrtprogramm, das damals halt einen Straßenhund namens Laika ins All geschickt hat. Und wir waren alle hier sehr angetan von sowohl den Bildern, die rekonstruiert wurden aus dem alten Archivmaterial, wie aber auch halt eben von den Bildern der Hunde, die durch Moskau streifen, weil die Kamera immer wieder auf Augenhöhe der, oder beziehungsweise eigentlich immer die ganze Zeit auf Augenhöhe der Tiere war. Und Ähnliches geht's oder passiert jetzt hier auch in Dreaming Dogs. Inhaltsangabe ist folgende. Ein Rudel Streuner, 7 Hunde und eine Frau lebt im Schatten von Moskau. Versteckt vor den totalitären Behörden teilen zwei Spezies ihre Existenz am Rande des Verschwindens. Sie streunen in ständiger Unruhe durch eine verwilderte Landschaft, die von der Stadt zerrissen wird. Aus der Sicht der Tiere gedreht, beginnen die Muster der gegenseitigen Abhängigkeit zu verschwimmen. Ja.
Das ist wieder so eine Inhaltsangabe, der ich auch wieder irgendwie widersprechen wollen würde, weil ob der Film jetzt aus der Sicht der Tiere gedreht ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja, fand ich schon.
Also
es ist halt wieder diese Hunde-POV, ne? Also, dass du, die Kamera ist halt immer unten. Die ist immer
ja,
so.
Ja, aber es wirkt ja auch so, als ob man die Welt durch die Hundeaugen verstehen würde. Also das war ja gerade das Tolle bei Space Dogs, auch bei Dreaming Dogs, dass du eher so in so eine beobachtende Rolle reinkommst. Also schaust dir das ja auch an und das ist ja das Reizvolle. Also ich fand Dreaming Dogs leider dadurch, dass er Menschen mehr reingebracht hat, auch weniger faszinierend, sondern viel melancholischer und viel trauriger, weil irgendwie bis zum Ende unklar ist, ob die Hunde die Frau mehr brauchen oder die Frau mehr die Hunde. Und ich fürchte, die Frau braucht die Hunde mehr. Und das war sehr traurig irgendwie anzuschauen, nimmt aber so ein bisschen diese Faszination und dieses Mysteriöse, was der erste Teil hatte, mit dieser Behauptung, dass die Hunde alle Nachkommen von Laika sind, dieser Hündin, die ins Weltall geschossen wurde und da gestorben ist, dass quasi die Geister in ihnen weiterleben. Und jetzt ist es halt eher so eine, ja, schon, ja, so eine armutsstreifende Doku geworden, die halt eine ungewöhnliche Perspektive darauf einnimmt.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit. Ich fand's bei Dreaming Dogs, ich mochte ja Space Dog auch wirklich sehr, sehr gerne, auch wenn er teils schwer anzusehen war. Als Tierfreund. Aber genau, es ging mir auch so. Ich fand Space Dogs, diese Beobachtung, das ist einfach nur, ja, es gab ja nur ab und zu mal so einen Erzähler, der mal drüber gesprochen hat, aber es war ja nur 3-4 Mal im Film, wenn überhaupt. Ansonsten, dass da einfach nicht gesprochen wird, einfach dieses Begleiten so, und das ist, die haben ja wahnsinnig lange auch mit den Tieren gedreht, bis die irgendwann auch die Kamera ja nicht mehr so wahrgenommen haben, damit die nicht ständig irgendwie ins Bild rennen oder sowas, ne? Das mochte ich total, dass die einfach so mit denen mitgegangen sind, so ihre Wege begleiten und so. Und hier muss ich auch sagen, mir war der Fokus auf Mensch, vor allem, wenn es dann in so Gruppendynamiken geht, ne? Weil da kommen ja dann auch so Familie, Freunde teilweise dazu, wo man dann eben auch Gesprächen lauscht. Die sind zwar auch eher so, ne, punktuell, fast ein bisschen, also verstehe ich immer den ganzen Kontext und so Ausschnitte einfach so aus dem Alltag. Aber mir war es auch ein bisschen zu viel Mensch irgendwann, weil halt der Hund versteht ja auch nicht, was da gesagt wird. So, natürlich war es gesubtitled so. Am liebsten hätte ich gesagt, die subtitlen es gar nicht, damit ich gar nicht jetzt verstehe, was da los ist. Das wäre mir vielleicht auch ganz cool gewesen. Aber ja, ich habe auch dann nicht ganz verstanden, so, wollen sie jetzt schon irgendwie eine Geschichte erzählen, eben über, weil der Film fängt ja auch mit dieser Texttafel, ne, hier Fabriken wurden geschlossen, die Hunde waren da auch schon da und jetzt sind sie quasi zusammen weggegangen, beziehungsweise die Hunde blieben, die Menschen gingen und das sind jetzt so die letzten Versprengten, die so da geblieben sind und dann geht's ja da viel da um diese Streitereien und wie die da irgendwie ein bisschen die soziale Konstrukt und so weiter. Und das war per se interessant und ich würde mir sowas auch total angucken, aber dann darf es nicht Dreaming Dogs für mich heißen. Dann muss ich gleich reingehen mit dem Wissen, okay, ich gucke jetzt hier vielleicht eine Doku über russische ehemalige Arbeiter, die da jetzt irgendwie in den Ruinen noch so irgendwie ihr Ding machen. Aber ich war auf was anderes eingestellt, gerade wenn du von Space Dogs natürlich kommst. Ja. Und die Doku wurde ja auch quasi back-to-back gedreht. Also die haben ja bei den Dreharbeiten zu Space Dogs haben sie diese Frau kennengelernt und haben dann gleich weitergemacht. da war wieder hier der Fokus doch so ein bisschen zu viel auf Mensch und ich hatte was anderes erwartet einfach, weil es für mich auch nicht diese sphärische Atmo gehabt hat, wo du einfach nur diesen Hunden auf ihren Wegen folgst, sondern diese Gespräche, die ich dann aufgenommen habe und das Schicksal dieser Menschen da irgendwie, war mir dann auch so ein bisschen egal oder beziehungsweise der Fokus war falsch. Es wurde mir was Falsches versprochen, sage ich mal so ein bisschen.
Ja, und ich finde die Reihenfolge unglücklich. Also wäre Dreaming Dogs als erstes da gewesen und zeigt quasi so, wie auch Mensch und Tier in so einer Symbiose leben können. Und danach würde Space Dogs zeigen, der versucht, menschliche Perspektiven zu überschreiten und ja auch irgendwie zeigt, wie die Hunde die Stadt zurückerobern oder Teil der Natur sind, die Stadt zurückerobern oder halt das einfach als ihr Gebiet ansehen und da viel autarker und viel autonomer wirkten, während sie jetzt in Dreaming Dogs ja doch in so einer Zweckgemeinschaft leben. Sie könnten das natürlich auch abhauen. Es ist halt einfach nur bequem für sie. Und natürlich ist das hart mit anzusehen, wie diese Frau diese Nähe zu den Hunden braucht, während die Hunde sind halt immer noch zu siebt. Also die brauchen den Menschen nicht, aber die Doku zeigt das. Oder beziehungsweise hat das in Space Dogs ja schon gezeigt, dass die Tiere den Menschen halt nicht brauchen und der Mensch eher die Tiere und war halt so entrückt. Also ich wüsste, außer Space Dogs und Under the Skin würden mir kaum Filme einfallen, die nicht komplett ins Experimentelle abdriften, wo ich so gedacht habe, okay, ich gucke Aliens zu. Also ich sehe komplett irgendeine Weltwahrnehmung, die ich so in der Form noch nie irgendwie dargestellt bekommen habe, während Dreaming Dogs, auch wenn er ein paar abstraktere Elemente hat, sehr beachtlich war von dem Aufwand, der da getrieben wurde, mich aber emotional dann weitgehend nicht oder nur punktuell erreicht hat, leider.
Liegt es jetzt an mir, was zu sagen? Okay.
Ja.
Ja, du einfach nur warst kurz ganze Zeit so am
ja, ich habe euch zugehört. Ich
kann es aber auch nur zustimmend bellen.
Ich find's interessant. Das, was ihr so sagt, das sehe ich eigentlich sehr ähnlich. Aber das ist nicht für mich so das Hauptproblem und das ist jetzt die Frage, was ist es an dieser Dokumentation? Weil auch Dreaming Dogs hatte eine Narrative, auch Dreaming Dogs hatte eine Geschichte zu erzählen und war eher mehr so ein Essay oder hatte so einen essayischen Ansatz.
Space Dogs meinst
du? Space Dogs, Entschuldigung, ja, genau. Ja. Space Dogs hatte eher so einen essayischen Ansatz. Also das war so eine Fusion aus realen Bildern, aber schon irgendwo eine mit dem Versuch, eine Geschichte zu erzählen. Also zumindest so habe ich das immer wahrgenommen. Und anhand dieser Geschichte leitet man dann zum Beispiel ab, wie ähnlich sich Mensch und Tier sind, wenn man irgendwie gewisse Revierkämpfe von irgendwelchen Besoffenen an irgendeinem Kiosk sieht und dann die Hunde, die sich halt irgendwelche Lebensmittelabfälle irgendwie beißen oder so. Oder halt einfach generell über die Vorherrschaft des Rudels irgendwie streiten oder kämpfen. Und ich finde, hier bei den Dreaming Dogs ist es halt ein großes Problem, dass sie wieder so einen essayischen oder ich weiß nicht, prosaischen von mir aus Ansatz gewählt haben, so. Weil ich habe zum einen, ich folge diesen Obdachlosen oder der Obdachlosen und ihren gelegentlichen Bekanntschaften und den Hunden. Und gleichzeitig habe ich aber auch so echt wirklich minutenlange Stillstandsbilder, die halt, keine Ahnung, in die Dunkelheit filmen, wo ich mir halt denke, warum muss ich das mir jetzt angucken? So, ich verstehe nicht ganz die Bedeutung hinter diesen Bildern. Und auch im Kontext gesehen, bringen sie dem Kontext nicht wirklich viel. Gerade wenn das Bild überwiegend dunkel ist. Und dann denke ich, und das finde ich halt, das fand ich halt am Ende so ein bisschen komisch. Es gibt am Ende eine Szene, da steht Dingo, der Haupthund, der steht vor einer Tür. Und es hat mir eigentlich das Herz gebrochen, weil der Hund halt wieder mal, weil sie es wieder mal geschafft haben, dass dem Hund eigentlich auch scheißegal ist, dass da irgendwie Kameras drumherum stehen. So. Aber da wurde ja eine Geschichte erzählt, so. Und da wurden auch irgendwie meiner Ansicht nach jetzt schon bewusst irgendwelche Gefühle bei den Zuschauenden hervorgerufen oder versucht zu hervorzurufen. Und danach passiert aber trotzdem noch was, wo ich mich halt frage, haben sie das vorher aufgezeichnet oder ist das wirklich danach erst passiert so? Wenn es danach erst passiert, zahlt es auf eben das Thema des Films ein, wer abhängiger ist voneinander. So. Und ich meine, die Hunde hauen trotzdem nicht von diesen Menschen ab, auch obwohl sie nicht so die allerbesten oder der allerbeste Umgang ist. Also ich weiß nicht, ob das nicht wirklich so immer eindeutig bestimmbar ist, aber man merkt halt schon, wie abhängig diese Frau von denen ist. Ich finde halt nur, mit dem Schluss, den sie hier gewählt haben, beißt sich das, weil dann habe ich, es fühlt sich an wie eine konstruierte Geschichte, die ich nicht mehr so wirklich glauben kann, weil ich halt schon vom Rest des Films irgendwie schon so gewisse, ja, Manipulationen irgendwie mitbekommen habe oder halt gewisse Dinge als manipulativ schon irgendwo auf ihre gewisse Art und Weise empfinde. Und ich finde, da beißt sich halt der Ansatz, der bei Space Dog noch wirklich funktioniert hat, weil da eben halt einfach nur die Hunde begleitet worden sind und eben nicht auch noch eine Menge Menschen. Und hier, ja, hat man eher so eine Armutsstudie, die aber halt von einer ziemlich tiefen Kamera eingefangen worden ist. Ja, also, ja. Oder halt, in der halt Hunde halt schon eine tragende Rolle spielen. Aber ich finde, diese verträumte, von mir aus auch, Ansatz, den sie dann da haben, der beißt sich meiner Ansicht nach mit dem, was sie erzählen.
Finde ich halt auch, weil im ersten oder bei Space Dogs hat man ja auch immer wieder, weil man neigt ja dazu, tierisches Verhalten mit menschlichen Dimensionen zu erklären zu wollen und denkt halt immer, ja, die müssen ja eine Motivation haben oder handeln aus den und den Gründen so. Und da ist man bei Space Dogs ja immer an die Grenzen gestoßen. Man hat immer wieder gemerkt, okay, das kann man mit so einer Vermenschlichung des Tiers, mit so einem Anthropomorphismus nicht erklären. Aber jetzt bei Dreaming Dog funktioniert es eben doch leider. Also diese Türszene fand ich auch erst schön. Dann dachte ich mir aber so, okay, alle Hunde gehen weg. Dingo bleibt halt noch da, was ja auch wieder einen der Hunde aus dieser Gruppe rausnimmt. Während man bei Space Dogs, das waren halt Hunde. Man hat keinen wirklich, also man hatte auch so.
Du hattest schon einen Protagonisten, ne? Also
der. Ja, aber hier wird er ja auch dann zu so einer Identifikationsfigur, dass er halt genauso stark empfindet wie sie. Und die anderen laufen weg, er bleibt halt da und man wird ja quasi zu so einer empathischen Analyse von dem, was man da sieht, gezwungen. Und man ist ja nicht so, ja, okay, vielleicht gibt sie dem mehr Leckerli oder so und es ist einfach nur eine strategische Überlegung von ihm. Dann denkt man wieder so, ja, okay, Strategie und Tiere, kann man das überhaupt im Atemzug? Also es wird sehr viel Empathie erzeugt, weil auch, also du kannst halt, alles ist ja eine ästhetische Inszenierung, du kannst halt nicht ästhetisch inszenieren, aber einen schlafenden Hund zu zeigen in einer schönen Ästhetik weckt ja auch irgendeine Empathie, dabei schläft da einfach nur ein Tier. Fertig. Also dieses, wenn die Bilder anders wären, weil da ist ja auch oft so eine Schönheit drin, also eine ganz spezielle Schönheit von diesen ganzen kaputten Orten, wie die Natur dann wieder die Stadt zurückerobert, aber wenn genau das, was da gezeigt wird, von jemand anderem gezeigt werden würde, wäre es wahrscheinlich unwahrscheinlich trist und kaum aushaltbar. Und das ist natürlich so eine Stärke und auch eine Schwäche von einer Dokumentation, finde ich, wenn man mit einem komplett anderen Blickwinkel, wenn man die Kamera 2 Meter rüberstellt und die Musik wegmacht und die Nachbearbeitung einfach wegmacht, würde man denken, das ist ja unerträglich. Und so denkt man, das hat schon eine ganz spezielle Ästhetik. Und das weiß ich immer nicht, ob das so das sein sollte, was übrig bleibt, dass man so denkt, sieht irgendwie schon ganz geil aus in seiner Kaputtheit und wie man mit den Tieren da so zusammenlebt, weil es das alles so ist ästhetisiert für mich.
Ja, aber ich meine, also ich habe ja kein Problem mit der Ästhetisierung. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie das Leben der Frau da in diesem Müllhaufen, dass das das irgendwie schöner macht oder so. Ja, im Gegenteil. Also ich fand diese Szene, wo sie den einen Hund am Schwanz zieht, nur damit er irgendwie ihr Wärme gibt, das fand ich mit eines der entscheidendsten Bilder. Das war irgendwie so, ich weiß nicht, ob die Macher da jetzt das als Sinnbild für Russland sehen, aber ich denk's mir halt irgendwie dann doch so, ne? Also du willst den Menschen eigentlich was Gutes und willst dich aber auch gleichzeitig an ihrer Wärme irgendwie laben oder davon nähren, aber du tust den Leuten weh. Also du tust dem Tier weh. So. Das waren so Momente, wo ich irgendwie ein bisschen über das Ganze hinaus gedacht habe, so, wo ich mir gefragt habe, okay, warum ist das jetzt in dieser Dokumentation drin? Was könnte das halt irgendwie bedeuten? Und wie fühlt es sich dann oder beziehungsweise wie spielt es sich für mich aus? Und das waren so Momente, wo ich dann halt schon irgendwo mal gesehen habe, ja, hier wird allerdings auch ein bisschen was zum Zustand Russlands oder beziehungsweise auch vom Zustand der Welt irgendwie erzählt, so, ja. Aber das ist mir dann im Vergleich zu Space Dogs doch etwas weniger gewesen als.
Ja, aber auch so diese Abhängigkeit oder so dieses Hund-Mensch-Gebilde, wer profitiert mehr von wem? Weil Menschen projizieren was auf ihre Haustiere. Dass ein Hund den Menschen liebt, das wird sich eingebildet, aber der Mensch macht das Tier ja auch von sich abhängig. Also ob ein Hund jetzt neben dir liegen würde und verhungert, weil er dich so sehr liebt, oder ob er einfach woanders hingehen würde, da Reste fressen und vielleicht da mal wiederkommt und guckt, ob du fressen hast. Wenn du keins hast, geht er wieder weg. Das wissen ja die meisten Leute nicht. Also es ist ja eine Projektion, die da stattfindet, aber ich finde halt, die Inszenierung gibt mir, ja, Space Dog hat's offen gelassen. Also da war so eine Abwesenheit von Interpretation. Da sind so Interpretationsansätze immer wieder gegen die Wand gerannt, während ich hier Sachen vorgegeben kriege, oder wo ich auch, vielleicht denke ich auch nur, dass ich sie vorgegeben bekomme, aber ich habe hier viel weniger Irritation gehabt, sondern ich habe hier das Gefühl gehabt, ich verstehe, worum es geht, und das fand ich ein bisschen, ja, schade gegen Ende, weil natürlich war das alles beeindruckend und berührend, aber nicht erhellend, also ich habe nichts Neues, also ich habe keinen neuen Blickwinkel auf die Welt mitgenommen, weil ja auch nicht geklärt wird, wie jemand wie Nadja durch alle Raster fallen konnte. Also da setzt der Film ja einfach voraus, ja, das wissen die Leute halt schon. Und das ist halt auch bitter, dass man das inzwischen schon einfach weiß, wie sowas passieren kann, beziehungsweise weil man das so häufig sieht, dass das so eine Normalisierung ist und dass auch der Kontakt zu anderen Menschen von ihr ja auch gar nicht mehr gesucht wird. Also es wird alles stark auf diese Symbiose zwischen ihr und den Hunden, als ob sie ohne die Hunde gar nichts wäre. Und das stimmt vermutlich auch und das macht es noch trauriger. Aber es wird halt auch nicht beleuchtet, sondern es wird so von der Doku als gegeben vorausgesetzt. Also es wird gar nicht hinterfragt, ob für sie ein anderes Leben möglich wäre.
Und ja, ich weiß nicht, ob man da nicht ein bisschen zu viel zumutet, weil es ja eben, wie gesagt, schon um die Hunde gehen soll eigentlich.
Ja, aber als ob nicht so am vorher schon feststand, was man am Ende raushaben will.
Ja,
weil wenn diese Nadja irgendwie, also es hätte ja auch sein können, sie findet, also sehr unwahrscheinlich, sie findet einen Beutel mit 100.000 Euro auf der Straße, da wäre sie halt weg gewesen. Also dann wäre quasi die filmst du 1,5 Jahre und dann ist es weg. Und du willst ja aber erzählen, wie jemand mit diesen Hunden zusammenlebt. Also das, die Doku ist irgendwie ergebnisoffen, aber sie filmt 3 Jahre, wie eine obdachlose Person mit Hunden zusammenlebt. Was erwartet man, was dabei rauskommt? Während Space Dogs ja auch von dieser Unberechenbarkeit gelebt hat. Sie filmen einfach diese Hunde und da, glaube ich, war nicht klar, was am Ende bei rauskommt, weil am Ende kommt ja auch, also klingt das irgendwie doof, es kommt halt nichts bei raus, sondern man sieht das halt einfach und ist gezwungen, das irgendwie mit eigenen, ja, in den eigenen Dimensionen zu verarbeiten, während hier ja auch irgendwie klar ist, dass es irgendwann einfach endet.
Ja, beziehungsweise,
also wenn halt irgendwie genug beobachtet wurde, wenn eine Zeit erreicht ist, wie halt eine Doku, wie lang eine Doku sein muss, und dann ist es vorbei.
Ja.
Ja, also ich sage ja, wie gesagt, dass vor allem mit dem Schicksal und so weiter, das macht der Film halt einfach mit der Texttafel am Anfang. Hm. Und das ist für die halt getan, ne? Hm. Wie gesagt, hier Fabriken geschlossen, sie war wahrscheinlich ein Teil dieser ganzen Maschinerie, die dann eben da auf die Straße gesetzt wurde, und manche haben es geschafft, manche nicht, sie halt nicht. Und was du ja auch siehst, und ja, ich meine, es ist eine Doku, da kann man jetzt nicht spoilern, aber du siehst ja einmal, dass sie hat ja, wie gesagt, noch Freunde, Familie, die sie auch bei ihr dann teilweise da abhängen, da in ihrem Moloch da, und mit ihr dann ja auch Sachen suchen, so Schrott sammeln, damit sie halt ein bisschen Geld kriegen und so weiter. Und wir sehen ja dann in der Doku auch, wenn dann eben der Winter einbricht, dieser Schnitt zum Winter, dass sie ja im Winter da alleine ist, weil ihre Familie, Angehörigen der Freunde haben halt ein Dach über dem Kopf. Und auch das ist halt so ein Ding, du kriegst ja auch gezeigt, so rein theoretisch hätte sie wahrscheinlich schon einen Ort, wo sie hin könnte, auch regelmäßig vermutlich. Mhm. Aber ein Stück weit entscheidet sie sich ja auch genau für dieses Leben, was sie da eben hat. Aber darauf gehen sie auch überhaupt ja nicht ein. Mhm. Was dann wieder, also ich finde es gut, dass der Film keine so typischen Head-Interviews hat, dass sie sie nicht vor die Kamera irgendwann setzen, damit sie was erzählt. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Mhm. Das finde ich gut. Aber du erwartest ja, also trotzdem, das ist schon zu viel gezeigt. Also du hast so viel Einblick in diese Frau, die ja eigentlich aber gar nicht der Protagonist sein soll, sondern die Hunde. Und trotzdem bist du so irgendwie ganze Zeit nur auf sie fokussiert, dann irgendwann auch dran mit diesem Ende. Und du weißt irgendwie, okay, aber da gibt's ja auch noch mehr, und da ist eine Wohnung, und da gibt's irgendwie noch Zivilisation und so weiter, wo sie auch jederzeit scheinbar ja reinlaufen kann. Nur, und dann hast du ja auch diese Szene, wenn die Hunde dann ja auch, ne, vor der Tür sitzen und sie, wie du vorhin gesagt hast, sie könnten abhauen, tun sie aber nicht. Weil sie dann trotzdem schon so weit an den Menschen dran domestiziert sind, nämlich an sie, dass sie vielleicht mal kurz hier eine Katze jagen gehen und da mal irgendwie, aber dann kommen sie trotzdem wieder und sitzen am Ende vor der Tür. Und ja, diese Symbiose, wie gesagt, an sich spannend, aber irgendwie verkaufen sie das falsch. Irgendwie geben sie falsche Erwartungen an so eine Doku und erfüllen dann irgendwie beides nicht so richtig. Sie geben mir nicht genug Einblick in diese Frau und ihr Umfeld, geben mir aber genauso wenig, irgendwie zu wenig von dieser Hundedynamik. Und irgendwie ist es dann, war es für mich halt wirklich von beidem irgendwie nicht war unbefriedigend in beide Richtungen am Ende.
Auf der anderen Seite kommen wir halt mit dem Vorwissen von Space Dogs, ne? Also unsere Kollegin Schlogger hat ihn ja gesehen, ohne Space Dogs gesehen zu haben. Mhm. Und für sie war es halt auch zu wenig. Also sie hat das nicht so sich aus der ganzen, also das, was wir jetzt ja also viel diskutiert haben, konnte sie sich auch nicht wirklich aus dem, was diese Doku anbietet, erschließen.
Rausziehen.
Ja, und dieses, also sie sagt ja auch einmal, dass zu den Hunden, dass sie ohne sie nicht überleben würden und was aus ihr werden, was aus ihnen werden würden, wenn sie gehen würde, wenn sie sie verlassen würde. Und da schwingt ja so ein bisschen mit, dass sie nicht die Hunde im Stich lassen kann, wenn sie quasi sich ein Obdach sucht. Und damit konstruiert sie sich aber auch eine Lebenslüge, dass sie quasi obdachlos bleiben muss, weil sie bei den Hunden bleiben will. Und das taucht auch nur in so einem ganz kurzen Gespräch auf, wo ich auch nicht so weiß, würde sie mit den Hunden so sprechen, wenn die Kamera nicht dabei wäre? Also würde sie so einen Interpretationssatz sagen, wenn die Kamera nicht dabei wäre? Also egal, wie sehr du so eine Kamera ignorierst, die Leute bei Big Brother sind sich der Kameras auch immer bewusst. Also
das ist der Punkt, voll, genau. Ja, den finde ich absolut legitim, den Punkt, genau. Sie weiß ja, sie wird gefilmt.
Ja.
Ihr wird wahrscheinlich 10-mal gesagt, und es hat ja auch lange gedauert alles und so. Und wahrscheinlich wurde ihr 10-mal gesagt, achte nicht auf die Kamera, mach, was du sonst tun würdest. Aber würde sie diese Dinge, wenn sie da nachts allein mit den Hunden in ihrem Bunker liegt, diese Dinge, die sie sagt, die würde sie doch niemals einfach so vielleicht aussprechen per se, wenn die Kamera nicht da wäre.
Ja, das ist und halt das Ding, selbst, ne? Also und wenn die ja, sie, ich meine, die haben halt 3 Jahre gefilmt. Film mich 3 Jahre zusammen in meiner Wohnung und du kannst danach eine Doku zusammenschneiden, dass ich 37 Leute umgebracht habe. Weil man das alles irgendwie so aus dem Kontext oder ich werde irgendwie Sachen sagen, wenn du die aneinander reißt, wird
das stimmt, wirken. Das stimmt ja gar nicht, es waren 42.
Ja, eben. Ja.
Nee,
ja, komplett, im Podcast also, hat das gestanden.
Also natürlich gehen irgendwann dann der Wahrnehmung und flöten, genau wie die Hunde die Kamera irgendwann ignorieren, wirst du es auch tun, natürlich. Aber ja, letztendlich trotzdem, da ist nachts jemand, während du da irgendwie am Pennen bist oder da liegst, sitzt da jemand oder ich weiß nicht, vielleicht stand nur eine Kamera da und da war da niemand dabei. Aber du hast trotzdem ja immer so eine Rest-Awareness, da ist eine Kamera und hier wird eine Doku gedreht. Und ob du mir wirklich nachts dann eben diese Selbstgespräche oder diese Tiergespräche wirklich führst, vielleicht machst du es vielleicht nicht. Ja. Und genau das, wir wissen es nicht halt, ne? Wie viel ist da gestaged? Wie viel also
wahrscheinlich
Einfluss?
Wahrscheinlich ist nicht gestaged, aber du nicht hast gestaged, dich ja im Sinne dafür entschieden.
Genau, das also, so zu inszenieren, ja.
Da, und da halt so eine Dramaturgie reinzubringen. Ja. Alles, was so eine Doku, wo du gefilmt wirst, sagst, kann und wird verwendet werden. Und ja, aber es waren auch, also ja, es ist halt schwierig, das zu empfehlen, weil man merkt da, glaube ich, nach 5 Minuten schon, dass man trotzdem von, deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass wir halt über Vibe viel reden und Atmo. Wenn man nach 5 Minuten merkt, oh, die Atmosphäre trägt für mich, ich habe sowas noch nicht gesehen, mega. Wenn man nach 5 Minuten denkt, boah, ist das langweilig, dann ja, viel Spaß.
Leider im falschen Film gelandet. Halt.
Ja, deswegen kann ich auch schlecht eine Empfehlung aussprechen, finde es aber natürlich super, dass das ins Kino kommt und dass man es da schauen kann. Also einerseits müssten alle reingehen, andererseits möchte ich nicht die Person sein, die gesagt hat, geht da rein. Deswegen vielleicht einen Kompromiss, guckt doch einfach, ob ihr euch irgendwo Space Dogs kaufen könnt.
Ja, wenn ihr vielleicht einfach mal in den etwas besseren Film reinschauen wollt, dann schaut euch Space Dogs an. Und wenn ihr Bock habt auf noch ein bisschen mehr in der Art und Weise, dann habt ihr vielleicht mit Dreaming Dogs noch einen netten Bonus. Ja. Also ich glaube, mehr darf man es nicht unbedingt sehen, wobei ich jetzt natürlich nicht die Intention der Macher irgendwie kleinreden möchte. Die wollten bestimmt schon irgendwie auch ähnlich hehre und gute Ziele irgendwie anstreben, wie schon mit Space Dogs so. Ne? Also die Frage ist halt, ob man das als gelungen betrachtet oder nicht. Und ich glaube, bei uns allen dreien ging der Funke nicht so über wie in
eben Space Dogs. Ja, und dass wenn man 3 Jahre lang mit Straßenhunden in Moskau zusammenlebt, dass einem dann irgendwann auch die Distanz flöten geht, ob das noch für eine zweite Doku trägt oder nicht, ist ja auch völlig nachvollziehbar.
Ja.
Und es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt, also wenn dich Leute fragen, ob du noch Material hast, weil Space Dogs lief doch so geil, hast du noch Material? Also das ist ja auch absurd, das zwei Dokus über Straßenhunde in Moskau, mit denen Menschen zusammengelebt haben, im Abstand von 4 Jahren ins Kino kommen.
Ja, sollte man machen, ne?
Ja, also da zeigt sich wieder, wie divers so die auch die Doku-Filmlandschaft in Deutschland ist. Natürlich wird der Film, wie viel bis Kinobesucher wird er schaffen? 870? Also es wird sehr trist, aber natürlich so eine Kinoauswertung auch wichtig, um weitere, weil Dokus weiter von den beiden anschauen. Ich bin auf jeden Fall drin.
Ja, also, auf jeden Fall mehr Besucher, Themen, als du Mordopfer hast auf dem
Zettel. Ja, so nämlich. Aber ich habe ja, meine Mordserie ist noch nicht abgedreht. Ich kann auch.
Hast noch ein paar im Tank, ne?
Ja, ich hab noch ein paar. Und ja, aber wie gesagt, also Space Dogs nach wie vor, der hat mich richtig geflasht. Also das war wirklich was, wo diese, ja, es ist ja schon so eine Floskel, dass sowas hat man noch nie gesehen, aber bei dem fand ich, stimmt's, dass man sowas wirklich noch nie gesehen hat.
Ja, wer da nochmal rein will, Episode 24, ja, wie gesagt. Und ey, also Dreaming Dogs wert ist auch, es ist schon interessant. Wie gesagt, es ist jetzt keine Katastrophe, es verfehlt für mich einfach nur den Ansatz. Ja. Also ich würde, wenn von beiden, auf jeden Fall auch sagen, auf jeden Fall dann Space Dogs eher.
Genau, und das so als Companion Piece dann eher sehen. Ja.
Ja.
So.
So.
Apropos Companion Piece.
Ja.
So viel Spaß mit dieser Überleitung.
Ja, du, machen wir direkt mit Gefühl weiter.
Ja.
Und reden.
Aber danach kommt auch noch ein Film mit Gefühlen, keine Bange.
Ja, ja. Ja. Und reden wir über einen Film namens Divinity oder Divinity. Der startet am 25.07. auf Blu-ray und kann man auch im Streaming leihen und kaufen.
Genau, online digital ist er schon draus, ja.
Ja. Er stammt von Regisseur Eddie Alcazar. Das ist nicht der Crying at the Discotheque gemacht hat, sondern jemand, der mal, glaube ich, eine längere Zeit mit Steven Soderbergh auch zusammengearbeitet hat. Mhm. Denn der hat den Film hier unter anderem produziert. Die Handlung ist folgende. Wissenschaftler Sterling Pierce suchte sein Leben lang nach einer Möglichkeit, unsterblich zu werden und entwickelte schließlich ein Serum mit dem Namen Divinity. Oder Divinity. Nun kontrolliert und produziert dessen Sohn Jackson den Traum seines Vaters. Doch die Herkunft.
Buchstabier bitte, wie sich Jackson schreibt, damit wir schon ungefähr wissen, was für eine Art Film uns hier erwartet.
J-A-X-X-O-N. Doch die Herkunft von Divinity liegt im Dunkeln und die Droge beginnt, die menschliche Gesellschaft zu pervertieren. Zwei geheimnisvolle Brüder, die ebenfalls auf der Suche nach Unsterblichkeit sind, entführen daraufhin den Mogul und erhalten Hilfe von einer verführerischen Frau namens Nikita, die ihre eigenen Ziele verfolgt. Ja? Verfolgt sie?
Also. Ja, also.
Was denn?
Ich würde keiner Figur im Film irgendwas absprechen, weil es nicht unbedingt bedeuten muss, dass ich es mitbekommen habe.
Ja, aber also das, was am Ende mit jetzt mal Frau Nikita passiert, das ist doch nicht unbedingt ihr Plan gewesen. Das ist doch zufällig entstanden. Sie ist doch dahin gegangen, weil sie gedacht hat, sie hat einen ganz normalen Escort-Job.
Stimmt.
Ja, stimmt.
Ja, gut, aber es klingt halt besser.
Ja, es klingt halt besser. Und es sieht halt auch besser aus, wenn man es in Schwarz-Weiß filmt. Ja. Und dann halt eine Menge trippige Sequenzen einbaut.
Ja.
Hey, pass auf, ich mach's kurz. Divinity ist so ein Film, der geht bei dir auf oder er geht eben bei dir nicht auf. Es ist so ein, weiß ich nicht, einer dieser typischen transzendalen, trippigen, surrealen Geschichten. Da muss man sich, wenn man Glück hat, kann man sich da drin fallen lassen. Und wenn halt eben nicht, dann steht man so ein bisschen daneben und guckt einfach nur zu, was da passiert. Und erfreut sich vielleicht an der einen oder anderen Sache, aber schaltet halt auch bei der nächsten Sache dann wieder ab. Und so ging's mir.
Ich höre da eine Tendenz raus, nur, wie sehr du dich fallen lassen konntest.
Ich konnte mich nicht so sehr lang fallen lassen. Wobei ich den Film, ich attestiere diesem Film gelegentliche Erinnerungen zum Beispiel an Nicholas Winding Refn, wie Nicholas Winding Refn unter anderem Körper inszeniert. Das fand ich hier auch. Hat er hier teilweise hin und wieder hingekriegt. Unter anderem mit dem Bruder von Jackson, der, wow, ey, einer der muskulösesten Menschen ist, die ich seit langem gesehen habe. Beziehungsweise auch sein komischer Badehaus-Sklave, der ihm da das Wasser auf die Brust tröpfelt. Aber das fand ich so von der Ästhetik so. Das hat mich an Neon Demon und so und auch, ja, auch schon an Only God Forgives und so ein paar andere sag ich mal, Fetische oder Körperfetische von Reffen inszeniert, erinnert. Und das Thema mit Unsterblichkeit und so weiter, oder beziehungsweise mit der Pervertierung der Gesellschaft durch eine Droge, die dich scheinbar unsterblich macht, das habe ich auch verstanden, so, wo da die Kritik angesetzt wird. Aber wie gesagt, ich fand halt dann auch wieder vieles, und das werden wir nachher auch nochmal erleben, wurde dann durch Sequenzen oder Szenen zerdehnt, wo ich mir denke, ob die jetzt da drin sind oder nicht, schmälert die Message oder eben auch die Atmosphäre des Films nicht unbedingt.
Ich kann ja ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte eingehen, die halt ja Interesse wecken kann und gleichzeitig auch als Warnung dienen. Es gab kein Skript. So, und es gab aber 7 Shots, also 7 Shoots, und dann ist Alcazar immer wieder in Schnitt gegangen und hat dann das, was er da schon zusammenschneiden konnte, als Grundlage genommen, um dann weitere Ideen und Storyboards zu erstellen und das, was er irgendwie umsetzen wollte, dann noch ein bisschen anzupassen, und dann war jetzt der nächste Shoot, und so ging es dann weiter, und deswegen wirkt das auch sehr abstrakt und assoziativ.
Ja.
Und ist halt, ja, wirklich basierend auf, ja, es vibet halt. Und ich konnte damit ganz gut viben. Finde aber auch, dass Filme, die sich so krass eine Atmosphäre verschreiben, sich nicht dann in so einer unnötig komplizierten und komplexen Story verrennen sollten. Also das ist so krass story-driven, ohne dass es irgendeine wirkliche Relevanz hat, weil ja eh die Bilder alles tragen müssen. Ja. Also ob man da jetzt, dann da kommt Nikita, dann sind diese 2 Wesen, weiß man nicht, sind das Engel oder nicht, die dann da in diese Wüstenvilla eindringen oder so. Man kann da viel mehr irgendwie der Interpretation überlassen und nicht dann immer wieder minutenlange Monologe und Dialoge abfeuern.
Das meine ich halt.
Die halt auch nicht geil geschrieben sind. Also wenn das wenigstens alles so, wo man so denken würde, ja, okay, das ist geil inszeniert, die labern irgendwas, wo ich so denke, ich verstehe es nicht, aber es klingt geil.
Das fand ich auch. Die Dialoge sind nicht so versiert wie die Bildsprache, sein. Ja. Also geht das in 2 Richtungen. Es wirkt so richtig sloppy, aber dann halt diese krasse Bildästhetik, die ich gut fand. Also ich mochte schon die Bilder und die ganze Ästhetik an sich. Hat mir schon was gegeben.
Auch aber, der Stop-Motion-Einsatz, ich fand das charmant.
Ja, dieser Kampf, war richtig cool. Aber das Ding ist halt, also ich fand ja diese primäre, da haben wir so gar nicht drüber gesprochen so richtig. Also man kann es ja ruhig benennen, das ist ja kein Spoiler. Es geht ja im Film darum, diese Kernfrage ist ja dieses Serum, was die halt ewige Jugend bringt, hat aber natürlich den großen Nachteil, zumindest auf dem Papier, dass es gleichzeitig unfruchtbar macht. Das ist halt das Ding, ne? Also du tauschst ein, also du bist ewig jung und geil und sexy und muskulös, so wie die meisten in diesem Film. Und gleichzeitig ist aber das Kinderkriegen vorbei. Das heißt, es ist ja so diese ethische Frage von wegen, ja, beziehungsweise was im Raum steht, ist halt, alle sind jung, ewig, aber es gibt halt keine richtige Zukunft, weil es halt keine Nachkommen gibt. Das heißt, das ist ja so ein bisschen diese ethische Frage, die da aufgemacht wird. Das fand ich per se spannend. Aber wie du schon sagst, der Film verläuft sich dann aber trotzdem, will das einerseits auf so eine, du hast Reffen schon gesagt, auch auf so eine Lynch-eske Art irgendwie erzählen, das alles super verkopft irgendwo. Aber trotzdem ist er dann in Teilen, auch in seinen so Side-Stories, dann wieder zu konkret und wird so unnötig konkret, weil er dann sehr viel abschweift auch von dieser eigentlichen Grundfrage und dieser Kritik auch irgendwo sicherlich an der Ethik an Medizin und Biotechnologie, die da drin steckt und sowas. Das fand ich alles spannende Fragen, aber der Film fokussiert sich dann irgendwie zu viel auf so saloppe Sachen, die dann irgendwie gar nicht zu diesem Konzept des Ganzen eigentlich irgendwo passen. Und irgendwie hat der mich dann auch, wie bei Daniel auch, der hat mich nicht so richtig gecatcht. Ich wollte mich richtig drauf einlassen, weil ich so den Anfang, die Bilder, und ich war so, okay, das hat schon einen geilen Style und so. Aber irgendwie ist es dann doch wirklich auch die Essenz von Style over Substance am Ende gewesen irgendwie. Er hat mich dann aber auch nicht so reinziehen können, weil er mich immer wieder dann wieder eben diesen zu konkreten, sloppigen Side-Stories und sowas irgendwie gelangweilt hat. Und dann in Sachen, wo ich dachte, okay, geh da mal mehr rein, da war er dann wieder zu unkonkret und war so, ja, das kannst du dir selber denken. So.
Und das ist so ein bisschen, als ob er so Angst vor der eigenen Courage hätte. Sorry, Daniel.
Nee, aber das, genau das, was du sagst. So, das ist so dieses Ding, was, glaube ich, auch, was ich mir vorstellen kann, was man vielleicht auch nicht immer alles so, beziehungsweise, sagen wir es mal so, Ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die das natürlich auf eine andere Art und Weise interpretieren. Aber ich denke mir schon, okay, hier ein Eddie Alcazar, der hat jetzt eine Menge Filme gemacht, offensichtlich, wenn ich sie so gesehen habe, die alle eher so in diesem experimentellen und ruhigen Bereich sind. Und ich weiß nicht, wenn seine Absicht war, irgendwie auch Lynch zu zitieren, irgendwie eine Hommage an Lynch zu machen oder sonst irgendwas. Ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade bei diesen surrealen, modernen Filmen, die dann halt irgendwie dir eine Menge, sag ich mal, vor den Latz knallen an Optik, dass da viel, also dass da oftmals gedacht wird, ja, die Stimmung wird's schon machen und das wird's schon irgendwie rüber transportieren oder ausreichen. Aber wenn man sich mal einen Lynch-Film anguckt, dann ist der halt auch inhaltlich zu Ende gedacht. Und das ist so, wenn du jetzt auch das, was du erzählt hast, Tino, das habe ich hier halt nicht, das Gefühl, dass der Film halt inhaltlich zu Ende gedacht wird. Wenn ich diese Punkte habe und ich möchte sie möglichst surreal verkleiden und verschwurbeln verzerren, sagen wir es mal so, dann weiß ich nicht. Dann sollte ich schon aber irgendwo wissen, wo ich anfange und B, aber auch, wo ich aufhöre. Und den Raum dazwischen, den kann ich ja wundervoll gestalten, solange ich ein Ende habe, das irgendwie genau auf das alles einzahlt. Aber ich finde halt hier, ist der Film halt einfach zu Ende und that's it. Und das ist halt so ein bisschen das immer das Problem. Das ist auch so ein Film, das sind so die Probleme, die auch so Filme wie Bad Batch zum Beispiel haben hier von der Dame, die...
Ja, an den muss ich auch
bei dem muss denken, ich an dem muss ich halt schwer denken bei Divinity so, ja. Das sind coole Momente drin. Da sind coole Bilder drin, die Spielereien, die Lust, verschiedene Mittel, Stilmittel und Dinge auszuprobieren und so. Das sehe ich alles und das finde ich auch cool. Aber ich sehe halt einen Film, der halt einfach ziellos irgendwie dahin meandert und dir immer mal wieder irgendwelche Brocken reinschmeißt, aber die halt eben dann doch nicht zu einem befriedigenden Ende irgendwie bringt oder beziehungsweise zu einem Ende, wo ich sage, zu einem Endpunkt bringt, wo ich sage, ja geil, auf dem möchte ich jetzt noch rumdenken, zu dem möchte ich mir jetzt meine Gedanken machen und nicht einfach nur 50, sag ich mal, Ideen in den Raum schmeißen, ja, such dir eine aus, auf welche du am meisten Spaß hast, irgendwie rumzudenken. Ja. So. Das ist halt so der Unterschied, der bei diesen Filmen für mich, glaube ich, immer viel ausmacht, ob ich jetzt nun echt involviert bin oder eben halt nicht.
Ja, und das ist auch dieses, der geht halt nur 95 Minuten, was aber auch zu lang ist, gleichzeitig aber auch irgendwie zu kurz, weil wenn man mit so einem Film komplett vibet, dann erscheint einem vieles trotzdem immer noch zu abrupt oder so, oder auch diese viele Dialoge, Monologe wirken auch eher so, als ob jetzt ihnen bewusst ist, okay, wir haben jetzt 10 Minuten geile Bilder und geile Sounds abgespielt, jetzt muss mal wieder was vorangetrieben werden. Und der fließt halt nicht so vor sich hin, der plätschert irgendwie nicht, das ist eher wie so ein, ja, keine Ahnung, so ein Bach, wo ab und an mal was versiegt ist, dann geht's auf einmal 2 Meter runter, dann liegt da ein toter Fisch und am Ende soll ich so sagen, ach, das war ja erfrischend, also irgendwie das... Genau, und genauso schräg und wenig kongruent wie dieser Versuch einer Metapher ist der Film halt auch, dass man schon was für sich mitnehmen kann, aber ich bezweifle, dass das.
Ja, es ist ein erfrischender toter Fisch.
Und was ich aber auch nicht so ganz immer verstehe, ja. Ich meine, der Film hat schon einen extremen Fokus auf Sex. Ja, und Körperlichkeit so, ne? Und ey, jetzt mal. Ne, oder uns Pastorentöchtern so. Jetzt mal ehrlich, was kann sich denn Eddie Alcazar irgendwie von dem Ding erhoffen? Das ist ein Film, der ist sperrig. Das ist ein Film, der ist auf 16 Millimeter gedreht und wurde dann nachträglich in Schwarz-Weiß umgesetzt. Also anders kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür sind mir einfach viele Bilder oder...
Nee, genau so wird's gemacht, ja.
Viele Szenen einfach viel zu dunkel. Also da merkt man, dass die nicht für Schwarz-Weiß irgendwie ausgeleuchtet worden sind. Also du machst einen Film, der von vornherein komplett sperrig ist. So, warum kümmerst du dich dann auch noch um... Also warum bist du da noch so züchtig? Also warum
gehst du... Ja, weil es ja anders nicht geht. Also es ist ja dieses...
Wirklich geht's nicht anders? Also ich meine, also guck den Ugly Stepsister an.
Ja, aber der ist auch nicht aus Amerika.
Ja, aber ist doch scheißegal. Für welches Publikum in Amerika ist denn dieser Film gedreht?
Für das Normale. Also wir werden ja noch auf dem Fantasy Filmfest diesen Bone Lake sehen, der ja auch so krass irgendwie als so ein geiles Sexmeisterwerk und wie naughty der ist und wie krass tabubrechend der ist. Und, ach, hast du ihn auch schon gesehen?
Nein, aber du bist halt mitten im Satz im...
Du hast gerade Sex gesagt, dann bist du einmal weg verschwunden. Das war, als ob du dich gerade rauszensiert
hättest. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Nee, aber Bone Lake ist halt auch, also die sind inhaltlich nicht vergleichbar, aber auch von der Intensität wieder, was dargestellt wird und wo man so, wenn man europäisches Kino kennt, sich so denkt, ja, okay, womit willst du denn jetzt hier schocken? Also das wirkt schon wieder unfreiwillig spießig und bieder, dass da irgendwas drin ist, wo man so denkt, ja, okay, da hast du halt mal die Schublade aufgemacht, da lag ein Dildo drin, der ein bisschen größer war als ein normaler Penis. Das ist ja krass. Also es ist so, ich will es gleichzeitig auch nicht krasser sehen, weil Sexszenen im Kino nach einer gewissen Zeit halt auch immer ein bisschen langweilen, wenn sie zu sehr ausgespielt werden. Aber ich finde es halt auch bei Divinity, es ist, dann musst du es ästhetisieren. Also da musst du eher so eine Erotik reinbringen, aber nicht wirklich Sex reinbringen. Also die ganze Zeit das so brodeln lassen, aber nie wirklich zum Vollzug kommen lassen, aber das dann zeigen und man denkt so, ja, okay, so ist es nicht. Und es ist auch nicht wirklich geil und es ist zu züchtig. Gleichzeitig tust du ja aber auch so, als ob du hier krass irgendwie Tabus brichst, die aber natürlich dann auch nur in einer Szene gegen Ende gebrochen werden, die auch was mit weiblichen Geschlechtsteilen zu tun haben, aber dann halt auch wieder auf eine eher unsexy Weise, beziehungsweise nicht in einem sexuellen Kontext.
Ja, genau. Ja, ja, und es war irgendwie alles, ich wollte auch irgendwie ganz, dass der Film besser gefällt. Wie gesagt, weil ich ihn audiovisuell echt gut fand und so, aber und das ist eigentlich rein auf dem Papier, ist es so ein Ding, wo ich mich eigentlich so richtig reinfallen
lassen kann. Ja, lies doch das Buch.
Kann. ich lese doch nur ein Buch im Jahr und ich bin dann jetzt noch da. Nee, aber irgendwie, es hat wirklich nicht funktioniert. Es war zu viel Disconnects da. Es ist einfach nicht der Vibe, wie du sagst, der hat keinen Fluss. Der immer wieder stockt, der so in seiner ganzen Darstellungsweise, wie er erzählen will. Das ist einfach nicht rund. Und das merkst du leider mit jeder fortlaufenden Handlungsminute, irgendwie, mit jedem Handlungsstrang, der halt wieder, wie gesagt, entweder bist du halt gerade auf dem richtigen so einem Trip, so Noé-mäßig, dann will ich da auch durchziehen. Aber dann kommt immer wieder was rein, so jetzt wird's wieder normal, jetzt wird's wieder zu geerdet, so quasi, um dann wieder irgendwo reinzudiven, wo du so, hä, was war das denn jetzt? Und diese Mischung irgendwie, das ist so uneben,
Warte, ich mache eine Überleitung zum nächsten Film. Weil es ist auch so ein bisschen, du bist so im Club und irgendwie, du kommst immer wieder so in den Groove, weil die Musik ist geil, die Stimmung ist gut und du bist gerade so, ich will jetzt auf die Tanzfläche gehen, ich bin jetzt drin und dann verkackt der DJ wieder den Übergang und es holpert irgendwie und es kommt ein Track, wo du so weißt, ah, der gefällt mir nicht so gut, so ähnlich ist Divinity und um sowas ähnliches geht's auch bei Rave On.
Okay, verlassen wir jetzt Divinity,
ja? Ja, ich denke schon. Ja, also das Einzige, was man noch sagen kann, im Kino würde der deutlich besser funktionieren. Ja. Deswegen ist es gut, dass er jetzt im Kino startet, falls ihr irgendwie den Trailer seht und so denkt, ach, im Kino kann ich mir sowas gut geben. Nee,
der startet nicht im Kino, Tino.
Das ach, der startet nicht im Kino? Release. Nein. Ach, das ist ein Heimkino-Release. Ja, okay, dann.
Also im Kino, ja, viel Spaß. Im Kino, wie gesagt, würde ich auch sagen, funktioniert der Film deutlich besser. Ah, und ich muss noch mal,
warum ich jetzt.
Ich möchte aber noch mal eine kleine Lanze brechen für, ich hoffe, ich spreche ihn aus. Moisés Arias. Ey, der Typ ist krass. Der taucht in wirklich, in was für Filmen der mal auftaucht, so, wo ich mir denke, oh Mann, du suchst dir echt ein paar ganz geile Projekte aus. Monos war er mit dabei. Hier Skateland war er mit dabei. Hm. Dann ist er aber auch plötzlich bei irgend sowas wie Ender's Game mit dabei, wo ich mir halt denke, Mann. Das ist aber jetzt hier nicht das Sprungbrett, mit dem du hoffentlich da irgendwie noch mehr Bekanntheit erringst, so. Und jetzt ist er wieder in sowas hier mit drin, so. Also es ist echt, ich find's faszinierend.
Komischer Track Record, ja.
Ja, ich find's faszinierend, was der junge Mann irgendwie immer wieder für Filmprojekte annimmt, so.
Wo, wen hat er denn bei Kong Skull Island gespielt? Ach, ein Bargast, okay.
Ja, und die Ebene mit Bella Thorne, die hätte er sich eigentlich komplett klemmen können, ey. Also das Thema ist, glaube ich, jetzt langsam auch mal ausgereizt. Ich finde, Bella Thorne hat irgendwie ihren Zenit an, ich installiere sie im Film und Leute freuen sich. Hat's, glaube ich, jetzt auch echt überschritten.
Ja, so. Sie hätte nach Assassination Nation aufhören sollen.
Nein, aber sie braucht eine richtige Rolle.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber ich bin mir immer noch unklar, ob sie wirklich gut schauspielen kann.
Das ist halt
kann.
Das Ding. Ich glaube, sie ist auch nicht einfach nicht so.
Ja, oder ob sie halt gute Präsenz hat. Also ob man sie quasi irgendwo inszenieren kann, aber ob sie auch irgendwas darstellen kann.
Ja, das würde uns allen erstmal klar werden, wenn wir sie in einer richtigen Rolle mal kriegen würden. Aber wenn wir sie immer nur als Randfigur bekommen, so wie hier auch, ja, dann fängt es halt irgendwann an auch zu nerven. Muss ich jetzt ehrlich sagen. So, ich dachte halt so, ja Gott, dann steht sie da in diesem weißen Raum. Und ehrlich, das, was sie redet, ne? es tut mir leid, aber ich schalte dann irgendwann ab. Ich denke mir halt so, das sind jetzt alles so Informationen, die brauche ich nicht für diesen Film. Die helfen mir in diesem Film auch nicht unbedingt weiter. So.
Ich sehe halt gerade, dass sie ja auch so einen Kurzfilm, sie hat einen Kurzfilm gedreht. Aber der hat 11 5-Sterne-Bewertungen und 7 1-Sterne-Bewertungen. Okay. Ja, Family and Friends wieder stark. Ja.
Ja, ey, ich will Divinity aber auch jetzt nicht sagen, dass das für niemanden was ist. So.
Nein.
Es gibt auf jeden Fall sicherlich Leute, die dann Zugang zu finden werden und die sich auch viel mehr dann vielleicht an dieser ganzen Ästhetik und so festsaugen können, denen das dann alles mit den Handlungssträngen so ein bisschen auch egal ist. Das kann funktionieren so. Wie Daniel ganz am Anfang gesagt hat, das muss Klick machen. Wenn das Klick macht, so, dann kann das auch funktionieren. Also sich mal darauf einzulassen, kann ich nur trotzdem mal empfehlen. Aber es kann eben auch passieren, dass ihr da schon nach 10 Minuten, 15 Minuten sitzt und denkt euch, what the fuck, so, was ist das?
Also, der Film hat ja Qualität.
Geht beides. So.
Also, ja, absolut. Ja, und ich will ja auch nicht behaupten, dass zum Beispiel ein Mandy irgendwie das Actionfeuerwerk oder irgendwie das Pacing-Monster schlechthin ist, so, ne? Also, ich meine.
Ja, aber der ist halt aus einem Guss. Das ist ja leider auch dieses, gucke ich da nicht lieber nochmal Mandy, weil man ja auch einen bestimmten Vibe mitnehmen will und so Vibe-Filme ja auch davon profitieren, dass man schon genau weiß, was für einen Vibe sie halt haben.
Genau. Und ich sag mal so, hier Prisoners of Ghostland, da habe ich mich deutlich mehr durchgelangweilt als durch Divinity so, ne?
Und ja, weil Divinity halt nie billig wirkt. Ja. Prisoners of the Ghostland wirkte teilweise ja auch geil und dann wieder, wo man so dachte, das ist doch einfach.
Ja, aber auch der erzählt halt und bla 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 und du brauchst das alles irgendwie Ewigkeiten nicht. Ja. Also so ein Mandy oder auch ein Beyond the Black Rainbow sind meiner Ansicht nach ein bisschen konsequenter als Divinity.
Ja, klar. Ja. Also das ist nochmal aus einem ganz anderen Guss, aber es fallen einem halt auch nicht mehr Filme ein, natürlich fallen einem mehr ein, aber auch nicht so viel mehr. Deswegen Divinity hat schon seine Existenzberechtigung auf jeden Fall.
Und ist ja vor allem mal ein Blick wert. Also er ist ja ein Blick wert. Genau. Ja, nur weil er nicht bei mir Klick gemacht hat, heißt es nicht, dass er bei anderen Leuten nicht Klick machen kann. Ja, also er ist, und ich würde niemals behaupten, oh, Finger weg. Nein, guckt ihn euch gerne mal an. Es ist in dem DTV-Sumpf, ist es auf jeden Fall ein Film, der hervorsticht.
Ja, und um bei DTV-Sumpf noch zu bleiben, dieser St. Clair, wo Bella Thorne die Hauptrolle spielt und Ryan Philippe und Rebecca De Mornay mitspielen von der Regisseurin von Braid, den ich eigentlich vor ein paar Jahren ganz gut fand, der ist jetzt digital rausgekommen. Den könnten wir eigentlich mal besprechen, weil dann sehen wir, ob Bella Thorne eine Schauspielerin ist, wenn sie in einem Horrorfilm die Hauptrolle spielt.
Das machen wir.
Von einer fähigen Regisseurin.
Das machen wir.
Und Ryan Philippe sehe ich nämlich eigentlich auch ganz gern.
Heißt der nicht Philippi?
Das weiß ich nicht.
Ja, doch,
das wissen wir aber bis zur nächsten Folge, wo der Film dann vorkommt.
Genau. Vorher gehen wir erstmal noch mal eine Runde Raven.
So.
Nämlich mit Rave On, der jetzt ab 31. Juli im Kino erscheint und den nicht nur unser Freund des Hauses Nikias Christos, sondern auch ein Mann namens Viktor Jakovlewski inszeniert hat. Ja, die Geschichte. Sagen wir es mal so, der Handlungsfaden ist etwas überschaubar und wird wie folgt beschrieben. Ein gescheiterter DJ und Techno-Produzent hört, dass sein musikalisches Idol in Berlin auflegt. Kurz entschlossen begibt er sich ins Nachtleben, um ihm persönlich seine neue Platte zu übergeben. Aus dieser Mission wird eine intensive Nacht voller Beats, Begegnungen und Erinnerungen. Ja, That's it. Also der Produzent Cosmo geht in seinen alten Stammclub, wo er halt noch eine Menge Leute kennt und wo halt früher jederzeit anzutreffen war und auch versucht hat, mit seinem Kumpel dort halt eben als DJ und Produzent Karriere zu machen. Und ja, er möchte halt einem bestimmten DJ, der dort auflegt, eine Platte überreichen, ein White Label.
Ja, also das ist halt mit Slice of Party Life Film ganz gut umrissen. Also ich mochte das. Ich will das auch auf jeden Fall noch mal im Kino sehen, aber ich mutmaße mal, dass andere sich da so gefühlt haben muss drin, wie ich in einem Horrorfilm, wo viel Heavy Metal eingesetzt wird.
Ich wusste, dass so ein Vergleich kommt. Nicht ganz so schlimm. Ich mag ja elektronische Musik so. Ich war auch auf Drum-Bass-Partys groß. Also ich mag ja, ich bin ja ganz offen. Also ich sag mal so, vorweg mal, mir hat der Film nicht so viel gegeben. Das lag aber nicht an der Musik, sondern eher am Gesamtkonzept, dass es halt bis eben auf das und dieses Viben mit diesem Club so ein bisschen, ist da halt nicht so viel Fleisch drin. Mhm. Das ist halt so, die Story ist halt super simpel und es geht dann eher eben dieses Erleben mit ihm durch die Nacht gehen, diese natürlich auf diese Trips mit ihm einlassen und dann in diesen kompletten Sog dieser Nacht da so mit reinfallen. Es ist schon ein bisschen ähnlich, die Divinity eigentlich. Du musst dich auch sehr fallen lassen, du musst einfach versuchen, da mitzugehen. Mhm. Natürlich steht die Musik sehr im Vordergrund. Also das auf jeden Fall, wer jetzt wirklich elektronischer Musik nichts abgewinnen kann, in keinster Weise, ist es vielleicht ein bisschen anstrengend.
Nee. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sich selbst als Metalbauer bezeichnet hat.
Ja.
Und hat gesagt, für ihn war das die Hölle.
Ja, okay. Das meine ich ja, genau. Okay, also dann, ich tausche nicht so einfach gegen die Hölle. Wer elektronische Musik nicht leiden kann, braucht das eigentlich nicht gucken, theoretisch, weil es einfach omnipräsent ist, die Musik. Sie ist immer da, es ballert immer. Ich habe sie auf meiner Anlage geguckt, das scheppert auch ordentlich. Also, wie gesagt, macht schon Bock, wenn man sich darauf einlassen kann.
Verstanden habe, wurden die Tracks auch für den Film produziert, ne?
Ja, habe ich auch gelesen.
Nicht alle, also ich glaube.
Ja, nicht alle, sind lizenziert. Aber viele der Tracks wurden für den Film produziert.
Ja. Also ergibt cool, ja auch Sinn, weil auch du ja dann das auch besser auf die Bilder, die du ja schon hast, dann anpassen
abstimmen kannst. Ja, genau. Und von daher, ich fand es schon von der Idee her und wie gesagt, von diesem Sog und natürlich ist es, kann man sagen, es ist ein bisschen so, natürlich so Nuet-mäßig, so dort Berliner Climax, so. Ich habe schon verstanden, was er machen will und ich fand das auch im Ansatz irgendwie ganz cool. Aber er hat mich auch, und hier ist auch, wir sprechen ja von einer relativ kurzen Laufzeit irgendwie, ne? Und trotzdem hat es mich dann auf seine 80 Minuten so ein bisschen auch hier und da gelangweilt, weil es halt schon repetitiv war, weil er schon halt irgendwie, dann ist die Platte weg, ja klar, und dann irgendwie hat dieses da rumstrollen und es ist halt relativ wenig Fleisch dran. Es ist ein kompletter Vibe-Film, ich verstehe das komplett und ich glaube auch, dass der auch im Kino sicherlich mit einer fetten Soundsystem und so weiter auch noch was anderes ein bisschen vielleicht macht. Das wäre so ein Film für mich gewesen, den hätte ich gerne, gib mir den als Rausschmeißer auf dem Festival abends um 23 Uhr, Alter, da macht mich ja auch nochmal Bock. Aber jetzt so als Film war er mir halt ein bisschen dünn, ne? Da passiert ja halt nicht viel.
Ja, also ich verstehe auch, dass sich das bei 80 Minuten schon langweilt. Ich hatte jetzt nicht so diesen Langeweile-Faktor, aber so ein bisschen diesen Vorhersehbar-Faktor, weil natürlich sind sie clever genug, Cosmo nicht zu erklären, sondern ihn als so einen zerrissenen Charakter zu zeigen, der ja aber trotzdem nahezu in Echtzeit so eine Reise zu sich selbst durchmacht. Das muss ja zwangsläufig unglaubwürdig wirken, aber auch vorhersehbar. Und das, finde ich, ist eine verhängnisvolle Mischung, wenn man so denkt, oh ja, jetzt wird alles irgendwie in einer Nacht, jetzt trifft er den noch, jetzt ist die Platte weg, das passiert alles in 80 Minuten in einer Nacht. Es hat aber auch nicht so was Shakespeare-eskes, dass es so, oder so griechische Tragödie, dass innerhalb von 24 Stunden so das ganze Leben sich ändert, sondern es ist so ein Slice of Life. Und es kommt noch dazu, eine Partynacht geht ja in echt 10, 12 Stunden, 14 Stunden länger noch. Und das auf 80 Minuten komprimieren, man kommt halt trotzdem nicht sofort in diesen Vibe rein. Also der Film funktioniert schnell von seiner Atmosphäre her, aber es ist halt trotzdem was anderes, das nur zu zeigen, als es auch wirklich mal miterlebt zu haben. Also ich finde, das ist ein Film, der gleichermaßen davon profitiert, wenn man viel feiern war zu Techno, aber dadurch auch verliert, weil man sich so denkt, ja okay, das war ja letzter Freitag, nur dass man halt diesen Kosmotypen zweimal gesehen hat und sich so denkt, was für ein Idiot bringt denn eine Platte in den Club mit?
Das ist halt so die große Krux. Also ich habe schon Platten aus dem Club mitgenommen, aber
nicht mit rein.
Aber ich weiß nicht. Ich finde auch, Cosmo stellt sich ja von Anfang an ziemlich dumm an. So,
also voll.
Das hätte alles viel viel leichter laufen können, was da passiert. Aber natürlich hast du dann keinen Film. Aber wenn das halt dann, wenn du dich dafür entscheidest, okay, wir versuchen die Platte an den Mann zu bringen. Aber wir müssen halt auf die umständliche Art und Weise daran gehen, dann finde ich, hätte dieser Film noch so viel mehr Situationen und Szenen und Typisches irgendwie aufgreifen können. Ja, ich finde halt, er ist schon stark Berlin. Das ist halt leider auch ein Problem. Ich denke mal, das wird ihm auch sehr zum Verhängnis werden, dass Leute halt sagen, hey, ob ja kein der Film oder keine Ahnung. Und darauf hat man keinen Bock, weil man das irgendwie als zu, keine Ahnung, elitär oder arrogant oder keine Ahnung, zu ausgelutscht das Thema irgendwie ansieht. Ich finde auch, die Club-Situation oder das Club-Gefühl ist schon hier treffend, also es wurde hier schon ganz gut getroffen. Hm. Gerade speziell mit diesen beiden Mädels, die mal ankommen und irgendwie aufs Klo wollen und direkt was ziehen wollen und so weiter. Das ist schon, finde ich, das kommt richtig rüber. Ist halt schade, dass es dann doch ein bisschen viel auf die Drogen gemünzt wird, weil offensichtlich ist hier kein Rausch ohne eben Hilfsmittel möglich, beziehungsweise der Film lässt es gar nicht zu, dass man in einen musikalischen Rausch gelangt, weil schon vorher Drogen im Spiel sind. Das finde ich halt ein bisschen schade, weil es halt auch genug, und dann hast du auch diese ganze Darkroom-Thematik und so weiter, das ist halt alles so schwer auf Berlin gemünzt.
Das ist auch so, dass so ein Film, der irgendwie von Leuten aus der Szene kommt, aber so Klischees gar nicht durchbrechen will, sondern die halt so aufgreift, beziehungsweise ich fand auch teilweise schon als unverzichtbarer Bestandteil oder so, als ob es da ohne das nicht gehen würde. Und das ist ja auch, du nimmst ja auch nicht so viele Drogen, ich auch nicht so viele Drogen.
Also zumindest
gar keine.
Zumindest ja, nicht das, was die sich da alle reinballern. So.
Ja, ja, und das war ja auch, wo ich mein ganzes Leben gegen ankämpfen musste im Club, dieses, wie, du hast keine Drogen genommen. Bei der Musik? Also sind halt Leute, die zu Techno feiern, aber auch nur mit Drogen können. So als ob das quasi so, wie so diese Laktattabletten, dass man so, eigentlich ist die Musik scheiße, man muss ein Medikament nehmen, damit das verdaubar ist und dann ist es auch geil. Und das hat mich auch immer abgefuckt. Und das macht der Film halt auch so ein bisschen leider.
Vielleicht Laktosetablette für Techno oder beziehungsweise für dich, für Metal, Musik und Film.
Ja, aber das ist ja das Ding. Und ich verstehe es halt auch nicht, weil Cosmo ja schon so ein Verfechter des Oldschool- Techno-Produzierens und das der Oldschool-Musik ist so, wo er halt, da, weiß ich nicht, Dinge sagt, worauf es ankommt und so weiter, aber naja, das selbst praktiziert das halt nicht so wirklich durchgehend. Ich meine, das Ding ist, ich bin zur elektronischen Musik über Hardcore und Gabber gekommen. Warum?
Ja, ich auch.
Weil
ja.
mich die Musik auf dem Kopfhörer eines Walkmans so gekickt hat, als ich die das erste Mal gehört habe, dass ich gesagt habe, ich will mehr davon. Und ich habe die Musik kennengelernt, bevor ich Drogen genommen habe. So.
Ja, das also vielleicht rührt das auch daher. Ja, genau, wir haben das ja, wie alt warst du, 10, 11?
Boah, was war das? So? Nee, ein bisschen älter schon.
Ja, aber man war halt, also Drogen stand noch gar nicht zur Debatte, dass das geht. Nicht. Und deswegen hat man ja eine aufrichtige Zuneigung dazu entwickelt und fand es wirklich gut, wenn ich auch in Berlin beim Feiern oft so den Eindruck habe, die Leute wollen Rausch oder Ekstase, auf welche Art und Weise das zustande kommt, ist relativ egal. Es geht nicht so wirklich um die Musik, sondern eher um den Zustand.
Ja.
Und die Musik bietet vielleicht den einfachsten Weg dahin, aber das, und das sagen ja auch viele, dass sie nur zum Feiern Techno hören. Was auch alles legitim hört, was ihr wollt, wobei ihr wollt, aber das ist irgendwie nicht mein Ding, dass man irgendwie einen bestimmten Musikstil nur von 23 Uhr bis 4 Uhr Freitagnacht hört und ansonsten nicht, weil das gibt
ich höre Metal nur zum Bier trinken.
Ja, aber und das ist auch so ein bisschen schade, weil ich glaube, diese Clubkultur, die hier in Rave On beschrieben wird, ist inzwischen der deutlich geringere Anteil an Clubkultur hier in Deutschland. Ich glaube,
das glaube ich auch, ja.
Und selbst innerhalb der Techno-Szene ist das ein geringer Anteil. Ich sage, also ich weiß nicht, ich habe letztens, habe ich mal wieder auf dem Kiez aufgelegt, hier U-Bahn St. Pauli oder so, ja. Und dann, als ich da fertig war, kam ich raus und da ist direkt nebenan ist das Docks. Und davor wirklich eine echt große, oder größere Menschenmenge. Der Laden wirkte voll und draußen lauter junge Kids irgendwie, keine Ahnung, am Rauchen, am Labern, bla bla. Und ich höre so ein bisschen rein, was für Mucke kommt und es kommt halt dieses ganz übelste, momentan sehr angesagte Peep-Kicks-Geschredder. Mhm. Ja, und ich gucke so hoch, wer spielt denn? Und sehe so Little Texas und guck mir dann die kleinen Jungs und Mädels da an, in dem, ich muss es halt einfach mal so sagen, ja, weil ich halt wirklich in dem Moment viele gesehen habe, ja, wo ich halt einfach 20 Jahre älter bin. Ich kann es halt nicht abschreiben, so, oder beziehungsweise man kann es halt nicht irgendwie abschreiben. Und ey, wie sehr ich mich darüber gefreut habe, dass diese ganzen jungen Menschen auf diese wirklich harte und ja, also für mich eigentlich auch nicht mehr länger auszuhaltende Musik feiern, so, musste ich aber auch mir eingestehen, naja, in 2 Jahren stehen die zum nächsten Trend auf dem Dancefloor.
Ja, ja, wahrscheinlich halt.
Ja, also ja. Das ist halt einfach, ist jetzt halt einfach so mittlerweile, dass das gar nicht, dass die Musik leider nicht mehr die allzu entscheidende Rolle spielt. Mhm. Und das ist das, was Rave On natürlich schon auch gerne verkaufen möchte, aber wo er sich selbst eigentlich auch gar nicht treu sein kann. Ja,
weil das sind dann wieder die Leute, mit denen ich kaum was anfangen kann. Also ich habe mich im Club eh oft so mehr oder weniger allein oder halt nur mit den Leuten zugehörig gefühlt, mit denen ich auch gekommen bin. Ich habe auch im Club selten irgendwie Bekanntschaften aufgebaut, weil die einen, die wegen der Musik da sind, sind genauso drauf wie man selber, irgendwie introvertiert auf den Fußboden gucken. Und die, die wegen den Drogensachen da sind, merkt man schon so, ja, irgendwie will man da auch nicht so krass in den Kontakt kommen. Und natürlich ist man da auch wieder jetzt so drin, dass man das alles sehr vereinfacht. Aber Clubleben ist ja auch nicht kompliziert. Also es kommt ja auch irgendwie dazu. Das zeigt der Film ja auch irgendwie, dass alles viel einfacher sein könnte, wenn die Leute halt nicht so beknackt wären.
Ja, aber
auch auch Cosmo, wie umständlich geht's? Dann hast du diesen Klaus, der halt irgendwie so mysteriös wirkt und auch man merkt so, okay, im Club inszeniert sich diese Person halt auch so krass. Der ist wahrscheinlich als Mensch ganz anders.
Ja, aber also weißt du, ich habe das Gefühl, wenn man das als Außenstehender sieht, denkt man sich, mein Gott, ich möchte niemals nach Berlin in so ein Ding rein. So.
Ja, ja, klar.
Ja, und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich damit habe. Ich finde, das ist schon authentisch getroffen, aber es ist nicht alles. Und anstatt nochmal irgendwie in Kunilingus bei irgendeinem Track, beim Needle Drop irgendwie zu zeigen, zeig mir doch ein paar Typen, die da irgendwie, oder zeig mir ein paar Situationen, oder zeig mir doch auch mal was Schönes. Also ich will nicht sagen, dass der Film überhaupt nichts Schönes zeigt. Es gibt da ein, zwei schöne Momente, wenn sie dann halt auf dem Dancefloor halt wirklich mit dem Track viben und merken, ey geil, hier ist gerade wirklich eben diesen, so etwas, was man auch schwer zum einen in Worte fassen kann, aber auch meiner Ansicht nach schwer auf ein Bild festhalten kann. Ich habe das schon zigtausendfach erlebt, wenn ich irgendwo entweder auf dem Dancefloor stand oder halt eben den Dancefloor beschallt habe. Aber es gibt halt echt wirklich eine Menge Momente, die kannst du jetzt vielleicht als Gänsehautmoment beschreiben, aber du kannst sie nicht wirklich festhalten. Du kannst sie nicht wirklich irgendwie einpacken, um sie den anderen Menschen nochmal zu zeigen. Da musst du dabei sein, wenn bestimmter Track so perfekt in einen anderen Track übergeht, dass die Euphorie und die Leute, die sowohl das Mixing begreifen, als eben halt auch zwei Songs, die Fusion von zwei Songs irgendwie was Neues erschafft, wie halt auch eben zwei vielleicht Hits dann über die Menschen eine Menge verbinden, zusammentreffen. Das sind so viele Komponenten, das ist schwierig irgendwie festzuhalten, sowohl in Wort als auch eben in Bild oder eben mit im Film so, ja. Der Film gibt sich Mühe, das zu machen und ich respektiere den Ansatz so, aber er erzählt halt leider dazwischen eine Menge Leerlauf, den er hätte erfüllen können mit so vielen anderen Sachen noch.
Ja. Das sehe ich halt auch so. Und ich mag auch, dass er so eine eigene Welt aufmacht. Ne? Du bist einfach nur am Anfang, bist du kurz einmal draußen und am Ende eben. Mhm. Und dazwischen bist du nur in dieser Welt, sage ich mal. Ja. Das mag ich auch, dass er das so als eigenen Kosmos wahrnimmt. So. Das ist auch, das ist cool, das mag ich auch. Aber eben genau, du hast einfach so viel verschenkte Möglichkeiten. Du hast so einen großen Rahmen, Raum für irgendwas zu gestalten. Und der Film führt es dann sehr viel eben einfach auf diesen niedrigsten gemeinsamen Nenner runter, Drogentrips. Und wie gesagt, es wird auch viele Leute geben, die es auch vielleicht unterschätzen, die sagen, also ist das doch niemals in echt. Es gibt schon sicherlich da genug Leute, die da
das kommt ja noch dazu,
ballern, ne? Die dann sagen, wer das ja völlig
krasser ist.
Übertrieben und so. Nein, das ist halt sicherlich nicht, aber genauso ist es so ist nicht jeder in der Szene so, ne?
Ja.
Und irgendwie findet der Film für mich da zu wenig Zwischentöne und hat, wie gesagt, und lässt halt Möglichkeiten liegen, da einfach noch mehr zu erzählen, noch mehr Fleisch dran zu lassen, als eben nur diese simple Geschichte runterzubrechen, so. Und ja, deswegen, also, es ist eine sehr, sehr coole Idee und der hat auch einen netten Vibe, so. Und wenn man sicherlich, wie gesagt, auch noch in der Mucke noch mehr aufgeht, kann man sich auch noch vielleicht ein bisschen mehr darauf noch einlassen. Aber er lässt mir filmisch auch echt wirklich erzählerisch, vor allem lässt er mir da auch bisschen zu viel liegen, leider.
Ja, und natürlich auch wieder anmaßen, dem Regisseur vorschreiben zu wollen, was stattdessen sinnvoll gewesen wäre. Aber wenn das so Uncut Gems-mäßig gewesen wäre, die ganze Zeit so eine Anspannung, weil der DJ hat nur 90-Minuten-Set, man muss ihm in den 90 Minuten diese Platte unbedingt geben, dann labern einen die ganze Zeit aber Leute voll, die man von früher kennt, dem einen schuldet man noch Geld. Hier, man würde eigentlich sich keine Nase Koks heute reinziehen, aber dann kriegt man sie angeboten, dann macht man es natürlich, dann ist man drauf, dann trifft man schlechtere Entscheidungen. Die Frau sieht geil aus, mit der will man kurz rummachen, der DJ liegt nur noch 30 Minuten auf, man ist überhaupt noch nicht vorangekommen. Das wäre halt viel, viel geiler, als da jetzt so eine bedeutungsschwangere Reise zu sich selbst noch erzählen zu wollen.
Ja, zumal ich hatte schon hier, und das will ich dem Film auch nicht unbedingt negativ ankreiden, sondern eher positiv, ne? Ich hatte halt auch schon den Vibe von Human Traffic. Aber Human Traffic hatte für mich irgendwie so ein bisschen mehr die Balance geschafft, auch noch satirisch und komödiantisch irgendwie Sachen einfließen zu lassen.
Ja, genau, also dass man halt mal den Humor.
Genau, dass man auch mal über sich selbst lacht. So. Ja, ja, es gibt diese tolle, tolle Ansprache von Howard Marks, glaube ich, ist das. Bei Human Traffic. Ich finde diese Nationalhymne, die sie da mitten in dem Laden singen, die fand ich auch cool. Allein die Szene in den Plattenladen, ja, für die liebe ich Human Traffic. Wenn er da den Jungle Boys irgendwie den neuesten heißen Scheiß auflegt oder halt dem Typ die Platte aus dem Knast quasi präsentiert, die so heiß ist, dass sie direkt schon wieder vom Markt verschwunden ist und so. Das sind so großartige Momente. Und da so in der Art hätte man hier auch echt noch ziemlich viel auskleiden können, anstatt halt nochmal irgendwie zu zeigen, wie jemand auf dem Dancefloor steht und irgendwie um sich selbst dreht und so weiter. Ey, und auch, ne, wirklich, ich habe Leute gesehen, die haben sich Keta reingezogen, die waren danach nicht mehr ansprechbar, die waren komplett paralysiert so, die konnten nichts mehr laufen, nicht mehr reden, nada. Ja. Und das ist alles richtig, das ist alles okay so, das soll jeder machen, wie er will, aber es ist nicht das Alleinige, das finde ich immer so schade, dass Techno immer so krass irgendwie, oder diese Clubkultur immer so krass irgendwie dann mit den Drogen, auf diese Drogen runtergebrochen wird. Es ist ein großer und nicht auszuschließender Teil, das will ich gar nicht sagen, aber nichtsdestotrotz kickt auch die Musik, kickt auch das Freuden oder das Gemeinschaftsgefühl,
das Flair, das Miteinander,
das Miteinander so, ja. Das sind so Sachen, halt die werden immer so vernachlässigt, das finde ich so schade.
Ja, und es wird halt immer so auf Klischees runtergebrochen, weil wenn ich Leuten erzähle, dass ich elektronische Musik höre, gibt zwei Fragen. Warst du schon mal Berghain? Nimmst du Drogen? Was ist das Pendant, wenn André sagt, er hört Metal? Was sind da die zwei Klischees? Also da kommen, Wacken? Oder ja gut, trinkst du Tierblut und hast du schon Menschen
getötet? Warst du schon mal auf Wacken? Wie viel Liter Bier trinkst du in der Stunde und hast schon Ziegen geopfert? Nein.
Es gibt nicht diese Klischee-Fragen.
Sowas fragt mich heutzutage sicher auch keiner mehr, aber
das wäre so scheiße. Man sieht an deinen Tattoos ja auch schon, dass du Metal hörst.
Ja, das stimmt. Und ein Gewalttäter bin.
Ja. Ach, du auch? Cool, ich auch.
Ja, lass mal austauschen nach dem Podcast.
Ja.
Nee, aber genau, ja, das wäre das Pendant so. Das ist halt Quatsch so, ja.
Ja.
Aber, und ich will ja auch nicht nur einhacken auf den Film, weil ich finde es schön, dass so ein Film mal, dass der Film ins Kino kommt. Ich finde es schön, dass ein Film über Clubkultur ins Kino kommt.
Einhacken,
ja. Ich mag auch eigentlich den Techno-Spirit, den dieser Film verkörpert. Ja. Er ist nur halt echt sehr oldschool und weiß ich nicht, bietet auch keine Brücke so richtig an. Ja, aber ich mag eigentlich den Gedanken, der hier vertreten wird. Ich stehe da vollkommen dahinter. Das Problem ist, die Clubkultur heutzutage steckt in einer Sackgasse und wenn sie nicht langsam mal irgendwo auf die Bremse treten und ein Umdenken stattfindet, dann haben wir bald nur noch Festivals und dann ist das Einzige, was wir so gesehen an Partykultur haben, fast nur noch solche Groß-Events, wo man sich immer alles zusammensuchen muss und wo man halt irgendwie möglichst viel innerhalb von einer Stunde bekommt und sich gar nicht mehr auf Reisen, auf Abende, auf Gemeinschaften, auf Eigenheiten einlässt. Und das finde ich halt schade. Und
dieses Fallenlassen halt nicht. Also ein Festival erreicht halt seinen Höhepunkt nicht morgens um 7. Und ein Club halt schon. Und das ist ein ganz anderes Feeling. Also Festivals können Clubs niemals ersetzen.
Ja, aber Clubs haben halt schwer oder arbeiten halt leider nicht richtig dagegen. Weil die Preise werden immer teurer, die Getränkepreise und so weiter werden immer teurer. Warum sollten sich Leute in den Raum stellen irgendwie und viel Geld dafür zahlen,
dass sie halt ansonsten immer nur das Gleiche bekommen wie Ladies Night oder Schaumparty oder sonst irgendwas so, ne? Also, und auch.
Ja, das sind ja keine Clubs, das sind ja Discos. Also
ja, da muss okay.
Man, glaube ich, so distinguieren. Aber klar, es ist ein
gesamtheitliches geht, aber Problem. Es ist ein gesamtheitliches Problem. Es geht in die gleiche Richtung. Zumal ja halt auch leider die ganzen Gagen und es wird ja alles immer teurer. Und wenn du nicht den entsprechenden Headliner holst, holst du nicht die genug Leute rein, das zu rechtfertigen und zu refinanzieren und so weiter, ja. Und ja, es ist ein Teufelskreis, in den sich da die Branche manövriert hat und bin gespannt, wie sie da rauskommen wollen und ob sie es daraus schaffen. Ja. Aber ich mag sowas, also ich mag diese autonomen oder diese eher ranzigen Dinge. Ich mag die genauso wie große Dissen, in denen halt ein geiles Soundsystem steht. So, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde nur, man sollte es halt schon irgendwo in seiner Breite irgendwie thematisieren und nicht immer nur auf einen bestimmten Aspekt, der dann vielleicht auch zu negativ dann dasteht.
Ja, ja, ja. Und nie vergessen, in den saubersten Clubs spielen sie den größten Dreck.
Och, geht.
Ja, ich weiß, das habe ich aber irgendwo mal gelesen und das passt zumindest für Berlin schon ganz gut zusammen.
Ja.
Ja. Deswegen, also ich fand, also im Kino, wenn man, und das ist halt Kompliment und auch ein bisschen Kritik am Film, wenn man halt was mit Techno anfangen kann, unbedingt angucken. Aber man würde halt bei sowas wie A Complete Unknown nicht sagen, ja, wenn man mit Bob Dylan Musik was anfangen kann, dann angucken. Also ein Film muss ja thematisch auch tragen, auch wenn man die Musik scheiße findet. Also
ja, das meine ich genau.
So Hurricane von Michael Mann, Boxen ist mir so scheißegal, aber trotzdem denke ich danach, geiler Film. Also weil das Film ja das tragen muss, was man irgendwie nicht so geil findet. Sonst würde ich auch keine Filme angucken über Jazzmusiker oder
Ford
so.
Ford Ferrari, ich hasse
also ja,
ich
genau hasse, sowas
ich,
halt.
Mich interessiert Rennsport, nicht die Bohne. Ich fand den trotzdem geil inszeniert, weil was Grüße erzählt hat. Das ist genau, es muss einfach so funktionieren. Das ist es halt bei Rayvon auch, wie gesagt. Und es ist nicht mal, dass ich Techno, wie gesagt, nicht mag, sondern es ist nicht meine Favorite-Genre, aber kann mir alles, ist mir alles völlig, geht mir alles rein. Wie gesagt, ich mag ja auch irgendwie Enter the Void und Co. Da ist ja auch viel Mucke noch drin und so weiter. Alles fein, aber filmisch muss mir was geboten werden. Ja, das war bei Rayvon einfach nicht so umfangreich, wir haben es jetzt ausgiebig erzählt, einfach nicht so umfangreich, nicht so tief, nicht so schön dynamisch irgendwie, bisschen abwechslungsreich und kreativ, wie ich es mir irgendwie gewünscht habe. Das ist alles. Aber es ist trotzdem kein schlechter Film und wie Daniel sagt, ich bin auch froh, dass sowas existiert und dass es ins Kino kommt. Ich glaube, auf der Leinwand, wie gesagt, in einem fetten Soundsystem ballert das auch nochmal anders, kann ich mir echt gut vorstellen. Deswegen, also, will nicht sagen, geht da nicht rein, auf gar keinen Fall, aber wie gesagt, es ist jetzt einfach nicht der liebste Film.
Aber vielleicht auch für vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob der eine Warnung vorweg kriegt, so, aber wer Probleme halt mit Stroboskop und so hat.
Epilepsie-Warnung.
Ja. Also er wird wahrscheinlich eine bekommen.
Der ballert schon ordentlich.
Ja, der hat da auf jeden Fall was. Und ich möchte auch nochmal einen kleinen Shoutout machen an den Aaron Altaras, der hier den Cosmo spielt. Ich fand den ganz gut.
Ich fand ihn auch. Der hat auch gut diese, so ein bisschen verloren, ein bisschen treu-doof, aber auch so ein bisschen. Der ist ja voll aufgegangen in der Rolle. Ich fand ihn auch gut.
Also ich fand jetzt, Cosmo war jetzt nicht die spannendste oder beste Figur so, aber ich fand, wie er das gemacht hat, fand ich wirklich, also das hat mir gefallen. Ich bin jetzt gespannt, was er so als nächstes macht, beziehungsweise werde mir jetzt mal so ein, zwei Sachen mit ihm noch angucken, was er sonst so gemacht hat, weil den fand ich eigentlich echt, das war eine schöne Entdeckung für mich, sagen wir es mal so.
Ja, und im Interview hat Nikias gesagt, er macht jetzt was mit Tennis und Sport. Da bin ich auch gespannt.
Okay.
Weil was man ihm ja immer, auch wenn ich jetzt mit Rayvon, also ich finde, es ist sein schwächster Film bisher, aber man kann ihm auf keinen Fall angreifen, dass er nicht ein sehr krasses Gespür auch wieder dafür hat, wie man Raum inszeniert. Und das scheint ja schon so ein Ding so von ihm zu sein, dass er sich bewusst so enge Settings aussucht. Also der Bunker ja auch komplett eng. A Pure Place war schon weiter gefasst, aber auch fast nahezu innerhalb dieser Sekte.
Aber es war eine isolierte Gemeinschaft, ne?
Ja, ja, genau. Und jetzt halt auch so eine Gemeinschaft. Also er hat schon ein unglaublich gutes Auge für so ein Worldbuilding oder wie man innerhalb von wenigen Minuten eine Atmosphäre erzeugt, die auch nachhaltig bleibt.
Und
Rayvon, ein bisschen der Nachteil, dass man die Atmosphäre halt schon selber zu viel erlebt hat.
Ja. Und man sollte sich vielleicht auch immer noch die Frage stellen, bevor ich jetzt auch sowas wie Rayvon, der Bunker oder Pure Place irgendwie einhacke, ja, ist es nicht vielleicht sinnvoller, einem auf die nächste, weiß ich nicht, Schatz, ihm schmeckt's nicht, oder Liebling, ich muss jetzt deinen Spitznamen ändern, oder weiß ich nicht, Romanze al dente oder irgendwie sonst irgendwas. Diese, also ob man nicht da eher drauf kloppen sollte, beziehungsweise sich da eher austoben sollte.
Ja, als ja absolut.
Also so ein das, Film wie Rave On, ja. Ein deutscher kleiner Film, der halt mal was anderes zeigt oder mal was anderes macht als die typischen Vertreter, die wir jetzt gerade zu Tode fördern. So.
Wir hatten heute eh nur Filme. Ich will auf keinem von denen rumtreten. Ja, ja. Die haben alle irgendwie ihre Berechtigung. Und ich hab an denen allen was gefunden. Nur es war halt einfach für mich heute, es war eine sehr durchschnittliche Filmrunde heute für mich.
Ja, also das sind alles halt nicht so, unbedingt Filme, alles so ein bisschen wegblasen.
Ja, in jedem Film habe ich was Gutes gefunden, aber in jedem Film habe ich auch gedacht, so, oh, das hätte ja mehr sein können, das hätte auch runder sein können. Das hätte
das sind so halt alles so ein bisschen, ja. Die Art von Filmen, wo man halt sagen muss, die sind fürs Kino gemacht. Ob sie es jetzt dann ins Kino schaffen, wie Divinity hat es nicht geschafft. Wenn ich halt bei denen, die du eben auch schatzt, ihm schmeckt's nicht. Das ist halt kein Film, der fürs Kino gemacht wurde. Der läuft halt im Kino, aber da ist ja auch kein großes Bestreben drin, irgendwie eine Atmo aufzubauen, sondern werden halt Witze aneinandergereiht innerhalb von einer Handlung mit etablierten Schauspielern. Aber man wird ja nicht reingesogen. Also Das sind ja diese Filme, deswegen ist es umso wichtiger, glaube ich, sowas wie Rave On im Kino zu schauen, weil je mehr die Kinos halt uns auch wegsterben, ist ja analog ein bisschen zum Clubsterben, nur dass es kein Festival-Pendant im Kinobereich gibt, wo man dann irgendwie sagt, das wird dadurch ersetzt. Und da sind so Atmo-Filme ja perfekt aufgehoben. Zu Hause ist es halt total immer, das hängt dann
also
natürlich
auch. Also bei Dreaming Dogs weiß ich es nicht so 100%, sorry fürs Reingerätschen. Also,
aber es fokussiert einen ja trotzdem, also man
genau,
ist ja
gezwungen halt. Ja, für die Fokussierung mit Sicherheit, aber bei Divinity und Rave On würde ich auf jeden Fall auch dabei, die sind im Kino sicherlich ein Mehrwert, ja.
Ja, und deswegen ist es halt nach wie vor
das. Aber Divinity, haben wir ja gesagt, Divinity kommt leider nicht ins Kino, das ist das Problem.
Ja, ja, aber das Tollste, ne? Dass Leute deswegen, da ja wirklich aber, Kinofilme machen,
ja,
drauf geschissen, ob sie im Kino kommen. Weil das sollte ja irgendwie auch so der Anspruch, weil dass es irgendwie überhaupt diese Formulierung TV-Film gibt, ist ja schon so trist. Also warum ist irgendwas fürs TV inszeniert? Das ist doch bitter.
Hatten wir erst also, bei Cherry Falls.
Ja. Das ist doch bitter, dass nicht alles, weil auch das ZDF kleine Fernsehspiel, da sind halt Filme dabei, die sehen aus wie ein TV-Film. Da sind aber auch Dinger dabei, wo du denkst, was, warum zur Hölle kam das nicht im Kino? Das sieht doch wahnsinnig gut aus.
Schlaf zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Aber und vieles vom kleinen Fernsehspiel kommt inzwischen auch mal im Kino, ne? Also.
Ja, ja, zumindest so limitiert oder halt so. Also limitiert gleich in Berlin und im Zeiss-Kino.
Ja, so.
Jetzt ist auch Zeiss Tschüss zu sagen.
Ja, genau. Es ist Zeiss Tschüss zu sagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und wir sind gespannt, wie unsere kleine Steady-Aktion bei euch aufgenommen wird. Wir freuen uns, wenn ihr uns trotzdem, unabhängig von dieser Steady-Installierung, uns weiterhin treu bleibt, uns überall folgt oder hört, wo man halt uns eben folgen oder hören kann. Schaut gerne bei uns im Discord vorbei. Da kann man sich auch immer wieder an der Sendung beteiligen, beziehungsweise immer wieder ein bisschen Feedback abgeben oder ein paar Inputs. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns auf den diversen Plattformen, wo man unseren Podcast hören kann, bewertet. Vielleicht mal ein Like gebt oder ein Herz oder was auch immer möglich ist.
Ja.
Und ansonsten, ja.
Und das ist auch genauso viel wert wie Steady. Also, ne, wenn ihr nicht supporten könnt, ist es völlig fein. Aber teilen, liken und so weiter, weiterempfehlen. Das ist geil.
Was von eurem Herzen kommt, ist uns nicht so wichtig, aber das, was von eurem Herzen kommt.
Genau. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen in diesem Sinne. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss. Tschüss.